Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Unter den Tisch gefallen Podcasts. Hier, wie immer, die Triggerwarnung. Es geht um Tod, Anti-Asian-Slur und Rassismus.
Unter den Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Untern Tisch gefallen. Mein Name ist Mandy und ich begrüße meinen Podcast-Partner Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Mandy und hallo Zuhörer.
Schön, dass du da bist, Daniel. Aber wir sind heute mal wieder nicht alleine. Wir haben unseren zweiten Gast und wir freuen uns sehr, ihn zu begrüßen. Hallo Quint.
Hallo Mandy und Daniel. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Woo! Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Yay! wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Dazu kommen wir ja später. Wir machen ja erstmal immer noch so ein bisschen Vorstellung und Smalltalk. Aber wir haben dich eingeladen, weil uns dieses Thema nämlich nicht betrifft und du aber von dem Thema betroffen bist und uns da hoffentlich ganz viel aufklären kannst und wir ein bisschen was von deiner Welt und Seite lernen können. Aber bevor wir auch zu diesem Thema kommen, Quint, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und ja, was möchtest du uns erzählen?
Ja, also ich bin Quint, ich bin Wirtdeutscher und man würde mich als linksgrün versifften Fahrradfahrer aus Hamburg bezeichnen. meine Freizeit bouldere ich, grüße an der Hotzo, der liebt das Bouldern. und ich bin so ein Allround-Nerd. Ich lape, ich mache Pen and Paper, zocke, lese Manga, Comics, gucke Filme und seit neuestem spiele ich auch Schach.
Oh.
Ja, also Schach. Lerne Schach zu spielen, muss man dazu sagen.
Ja, cool. Du hast auf jeden Fall viele Hobbys. Und was machst du beruflich? Möchtest du uns das auch erzählen?
Ja, natürlich. Ich bin Wissenschaftler und promoviere zurzeit in der Biophysik am DESI. Für alle Hamburger, die kennen das bestimmt. Das ist das große Physikinstitut hier in Hamburg. Oder ein Physikinstitut, nicht das Physikinstitut. Und bin da jetzt in meinem dritten Jahr, also noch nicht fertig. Also normalerweise geht eine Promotion 3 Jahre, aber manche brauchen länger und ich kürze diesen manchen Leuten, die da länger brauchen.
Ja, und wie genau heißt nochmal dein Fachbereich?
Mein Fachbereich, also ich bin in der Physik offiziell. Das Gebäude, in dem ich arbeite, ist das CSSB, das Center for System, nein, falsch rum, Structural Systems Biology. Das macht so Protein-Kristallstrukturauflösung.
Ja, ich frage so genau nach, weil, vielleicht sollten wir unseren ZuhörerInnen auch erklären, woher wir dich kennen. Also du bist mein Partner. Und ich habe nach einem Jahr Beziehung einfach immer noch nicht verstanden, was genau du beruflich machst.
Also zugegebenermaßen, ich rede auch sehr, sehr wenig drüber, weil ich immer schon die Fragezeichen im Auge sehe und ich denke, ich lasse es einfach. Weil es ist einfach nur viel Leiden einfach. Also im Effekt kann man es abstrahieren und sagen, ich habe schon wieder Sachen nicht hinbekommen oder Experimente sind schiefgegangen. Sinn von, dass die einfach nicht geklappt haben, nicht, dass sie explodiert sind, zum Glück. Und das ist es eigentlich, was mein tägliches Brot so ist. Reingehen ins Labor, Sachen versuchen zu machen, klappt nicht, hoffentlich was draus lernen, neues Experiment starten.
Aber man könnte doch auch sagen, wenn du, wenn irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann bist du dran schuld, richtig?
Nein, ich mache Methodenentwicklung und entwickle neue. Nee, mit Viren arbeite ich nicht tatsächlich.
Ich bin die schlechteste Partnerin der Welt.
Ich habe ja auch wirklich nichts erzählt dazu, weil ich schon gemerkt habe, ich verliere dich schon wieder direkt, wenn ich anfange, darüber zu reden.
Was? Also, ich höre immer sehr aufmerksam zu. Ja, ich verstehe zwar nichts, aber ich tue immer so.
Nein, ich mache Methodenentwicklung. Ich entwickle praktisch eine neue Mikroskopieart, in Anführungsstrichen, neu. Aha. Also erweitert in Bereiche, die noch nicht weiter erforscht sind. Also praktisch Grundlagenforschung.
Das ist total interessant.
Ja, das ist es auch. Das soll ich ja nicht 3 Jahre plus 1 Jahr noch weiter leiden.
Jetzt ganz unironisch. Also ich fand das wirklich sehr interessant.
Hm. Ich finde das auch interessant. Ich vergesse es nur immer und verstehe es nicht. Es tut mir sehr leid.
Ja, also wenn man in der Promotion ist, ist es ja schon eine sehr starke Spezialisierung einfach. Und zu erwarten, dass andere Menschen das verstehen, also auf Anhieb, ist schon ziemlich schwer. Selbst meine Kommilitonen wissen nicht so recht, was ich mache oder was die anderen machen, weil nach dem Master spezialisiert man sich halt so sehr und geht auch zum Teil ein bisschen weiter weg von seinem Studienfach weg, sodass es gar nicht mehr so einfach ist zu verstehen, was der andere so macht.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, erschaffst du quasi neue Grundlagen durch Versuche in der Mikroskopie.
Ja, kann man grob so sagen.
Okay.
Gut, Daniel also, hat es sofort verstanden und ich meine ja immer noch nicht. Das heißt einfach, ich bin hier die nicht sehr intelligent ist. Aber das
Nein, das ist nicht wahr.
Nee, intelligent, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ich bin einfach nur ein krasser Fachidiot. Mal so sagen kann. Also es ist halt so, ich grabe so mich halt mein Loch immer weiter und tiefer und gerade in den Boden rein, dass die Leute, die da runterschauen, nichts mehr sehen können. So kann man vielleicht das erklären, weißt du? Dass es halt da unten schon so dunkel ist, so weit weg von der Erdoberfläche, dass die Leute so, okay, was passiert denn da unten? Das weiß ich ja halt gar nicht. Und wenn du halt eher so breiter bist, macht man so einen Graben rein, dann sieht man von der Seite noch ein bisschen mehr, dass man die Oberfläche so ein bisschen sehen kann und so ein bisschen mehr verstehen kann. So würde ich das vielleicht eher beschreiben.
Okay, also fancy Physik, Chemisch Stuff.
Genau.
Gut. Das reicht, glaube ich. Aber du hast nicht nur das als das irgendwie auch, finde ich, ein Nerd-Thema. Also Wissenschaft ist ja auch ziemlich nerdig, finde ich. Aber du hast ja gerade auch erzählt, dass du privat sehr nerdig bist. Und du hast ja sogar auch einen Podcast.
Ja, ich bin bei der Welle Nerdpool. Wir machen Pop-Culture, Nerd-Themen, über alles Mögliche. Von Gaming tatsächlich eher weniger in letzter Zeit, aber dann auch so Manga-Geschichten. Wir haben auch Disney auch behandelt und wir haben erst vor kurzem, ich glaube, das wird sogar vor dem Podcast rauskommen, den ich gestern aufgenommen habe, den High School Musical Podcast.
Ja.
Gar nicht so viel Hate und wie man dachte, es war relativ differenziert. Also.
Naja, das Leiden war halt im Vorfeld, ne? Ich habe mich auch noch, das sollte ich vielleicht neu erklären, ich habe mich bereit erklärt, die drei Filme mit dir zusammen zu gucken. Und ich habe es bereut. Ist immer, Fehler wurden gemacht. Dinge wurden bereut. Es war gar nicht mal so gut.
Ja. Hat aber auch einfach eine Lücke geschlossen, sag ich mal. Eine kleine, unwichtige Lücke, aber sie wurde geschlossen.
Ja, und wie viele Stunden habt ihr darüber gesprochen?
Nur 4,5.
Ich mag es explizit, weil ich weiß, dass eure Podcasts immer so mega lang sind. Ich glaube, ihr nehmt ja auch irgendwie so, einmal hatte ich schon mal einen für 6 Stunden oder so gesehen.
Ja, also im Schnitt sind sie tatsächlich bei 2 bis 4 Stunden.
Okay.
Weil wir aber auch 6 Leute sind.
Ja, gut.
Ja, da gibt es halt viel zu besprechen, wenn du zum Beispiel einfach nur eine Top-Liste machst, Top 3 und alle einmal durchgehst, dann hast du ja einfach 18 Personen oder Top-Objekte, sag ich mal so. Aber es überschneidet sich in den meisten Fällen. Zum Beispiel, wir hatten Ryan Evans als unangefochtene Top 1. Da war es ein bisschen einfacher.
Achso, das ist eine der Figuren von High School Musical, ne?
Genau, der Bruder von Sharpay. Also für die nicht in der High School Musical Lore drin sind, er ist einfach der bestangezogene und coolste Charakter, den man haben kann.
High School Musical Ultras.
Ja.
Daniel, hast du das gesehen?
Ich liebe ja bekanntlich Filme, aber High School Musical habe ich keinen einzigen bisher gesehen.
Da hast du echt was verpasst. Du kannst aber nicht in den Podcast reinhören.
Aber ich bin sowieso tatsächlich, also ich gucke relativ wenig Musicals. Ich muss auch endlich mal Hamilton gucken.
Das muss ich auch noch gucken.
Ja, also, das musst du ja auch noch machen.
Ja, es gibt so ein paar, die mich schon interessieren von der Thematik her, aber ich habe echt, ich glaube, ich habe Tanz der Vampire gesehen. Das war's.
Okay.
Den habe ich nicht gesehen.
Den habe ich auch nicht gesehen. Also ich habe schon ein paar mehr Musicals gesehen. Ich mag die auch sehr, sehr gerne, aber High School Musical ist halt schwierig. Also es ist natürlich, also sagen wir mal so, hätte ich das gesehen mit den Augen einer 14-Jährigen, hätte ich es wahrscheinlich extrem geliebt. Aber jetzt war es einfach nur anstrengend. Und es ist halt auch typisch Disney, ne? Es ist einfach, es ist sehr, sehr unschuldig. Es ist halt Highschool. Also
ja, es ist Disney und Highschool. Ja, mehr, glaube ich, muss man nicht dazu sagen.
Also ich finde, viel verpasst hat man nicht, aber naja. Vielleicht höre ich ja auch mal in euren Podcast rein.
Ich habe ihn gerade abonniert, weil ich finde das Thema doch schon sehr interessant.
Ja.
Also wer 4,5 Stunden über High School Musical sprechen kann, da muss ich auf jeden Fall zuhören.
Das ist einfach so geil. Also wart ihr da auch zu 6 diesmal?
Ja, wir waren volle Besetzung tatsächlich.
Ah, okay. Ihr seid immer volle Besetzung mit 6 Personen?
Ja, oder habe ich jetzt gerade Menschen unterschlagen? Oder ich sag mal ganz confident, wir sind 6 Leute.
Mhm. Punkt. Okay.
Ob das stimmt, muss ich nochmal nachprüfen.
Ja, ja. Ja, okay, cool. Also für alle ZuhörerInnen, schaut mal bei Welle Nerdpol vorbei. Genau, ich wollte nochmal ganz kurz fragen, Daniel, wie geht's dir denn? Wir haben uns ja jetzt 2 Monate nicht gehört, gesehen. Wollen wir ein ganz kleines Update machen, wie es uns geht?
Ja, gerne. Bei mir war immer noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich hatte kurzzeitig Urlaub, den ich genutzt habe, um mich für einen anderen Podcast, der in Zukunft stattfindet, vorzubereiten. Da habe ich die ganze Halo-Reihe durchgespielt.
Okay, krass.
Ja, die ganze Halo-Reihe.
Die ganze Halo-Reihe. Es ist zum Glück nicht super lang, also man kriegt so ein Spiel in 6 Stunden gut durch.
Oh, das aber, ist schneller, als ich dachte.
Ja, aber weil auch die Wegfindung das größere Problem in dem Spiel ist, macht das halt auch viel von der Spielzeit leider aus. Aber ansonsten, das habe ich durchgespielt. Ich habe mit dem Streaming doch noch angefangen, weil ich da jetzt irgendwie Bock drauf hatte. Also an 3 Tagen der Woche spiele ich jetzt alte Retro-Spiele, derzeit Terranigma und
cool.
Zelda Link to the Past Randomizer. Das ist auf jeden Fall sehr chaotisch. Und ja, heute geht's mir so durchwachsen. Ist vielleicht ein bisschen triggernd, deswegen kommt auf jeden Fall in die Triggerwarnung. Denn heute ist der erste Todestag von meiner Mutter. Das ist so ein bisschen was Besonderes. Und ich werde mir auch nach dem Podcast mal so 1 Stunde auf 2 oder noch länger Zeit nehmen, um einfach nur mal so ein bisschen an sie zu denken und so den Tag ihr auch zu widmen. Und ja, sonst...
Ja, das ist mein Beileid.
Ach, ja, danke dir.
Meins auch und trotzdem danke, dass du den Tag dann mit uns verbringst, also zumindest ein Teil davon.
Ja, auch das war mir ganz wichtig, dass ich das mache.
Okay.
Dann baue ich immer noch sehr, sehr viel mit Klemmbausteinen. Ich habe jetzt ein Riesenprojekt angefangen mit Schloss Neuschwanstein. Das sind gerade mal 7500 Teile. Verdammt, ich bin super lange schon dran und bin noch nicht
fertig. Wow. Okay, krass.
Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich versuche einfach neben der stressigen Arbeit einen Ausgleich zu finden, dass wenn ich Freizeit habe, die auch irgendwie nutzen kann mit irgendwas, was entschleunigt, was mir Spaß macht, einfach um was zu tun, was für mich ist, quasi.
Das finde ich sehr schön. Ja, ich habe auch gesehen, dass du angefangen hast zu streamen. Und ich finde das cool, dass du so Retro-Spiele spielst.
Ja.
Was anderes. Sehr cool. Vielleicht schaue ich da auch mal vorbei. Magst du mal ganz kurz einmal sagen, wie du heißt auf Twitch?
Da heiße ich tatsächlich Geekhard Podcast. Das ist der andere, den ich habe. Genau. Und ich heiße sonst eigentlich Hideto 1988, wie überall anders und jetzt auf Instagram auch.
Ja, okay, das ist super, also dass du deinen anderen Podcast dafür verwendest, weil es passt ja dann auch thematisch sehr zusammen, ne?
Ja.
Ja, cool.
Also ich heiße jetzt nicht unter den Tisch gefallen, zockt hier irgendwelche Spiele, das wäre gut.
Das wäre vielleicht nicht so passend, aber naja. Genau.
Und dann gibt's auch noch ein Update, ich bin jetzt endlich auch in psychologischer Therapie und mache da auch relativ viel Fortschritte, also... Ich arbeite gerade vieles auf, was so in der Vergangenheit bei mir passiert ist, gerade so Richtung Ausbildung und erster großer Job und das habe ich ja auch schon mal ein bisschen angerissen und ja, das ist schon auch teilweise sehr emotional, aber auch man merkt auch dann so retrospektiv Woche für Woche, dass sich da ein bisschen was ändert und man die Sichtweise so ein bisschen anders wahrnimmt.
Das ist schon
sehr interessant. Ich bin aber auch gespannt, wo das Ganze hinführt und was am Ende dann auch die Diagnose sein wird.
Finde ich cool, dass du das angehst. Da hatten wir ja in unserer letzten Folge in dem aktuellen Stand mal drüber gesprochen.
Genau.
Und ich glaube, da können wir bald mal auch nochmal so einen aktuellen Stand machen, so ein allgemeines Austauschthema. Und da kann ich ja dann auch nochmal berichten, weil ich will jetzt hier gar nicht irgendwie bei mir ins Detail gehen. Ne, ich war ja die zwei Monate in der Klinik. Und das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen, glaube ich, machen wir mal eine extra aktuellen Standfolge.
Ja, sehr gerne.
Können wir den nächsten Mal machen. Ja, okay, dann habe ich mir überlegt, wollen wir vielleicht ins Thema einsteigen?
Ja, und ich bin auch wirklich froh bei diesem Thema, dass unser Gast so gut Deutsch sprechen kann.
Sehr gut, Daniel.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch mal drüber, dass mein Deutsch so gut ist, dass ich eingeladen werde für einen Podcast.
Ja, dafür.
Du hast dich auch echt gut qualifiziert dafür, ja.
Okay, das ist unser provokanter Satz, mit dem wir ins Thema einsteigen, den wir natürlich im Vorfeld immer besprechen. Warum, Quint, sprichst du denn so gut Deutsch? Weil du schon am Anfang gesagt hast, du bist Viet Deutscher, richtig?
Genau. Ich spreche so gut Deutsch, weil ich hier geboren wurde.
Das ist,
um das genauer zu erklären. Der Satz ist nicht aus der Luft gegriffen. Es ist ein Satz, den ich face-to-face, in mein Gesicht, Wörter. Es wurde mir ins Gesicht gesagt. Es kam eine Postbotin mit einem, oder Paketbotin mit einem Brief oder Paket, was sie unterschreiben musste, weil das irgendwie, keine Ahnung, Stuff war, was sie unterschreiben werden musste. Und hat mich dann angeschaut und als sie den Mund aufgemacht hat, sah man in ihren Augen oder Gesichtszügen, wie erfreut sie war, dass ich Deutsch spreche immer noch. Und hat dann tatsächlich gesagt, ah, ein Glück, dass sie Deutsch sprechen können. Weil sonst wäre es ja super anstrengend geworden.
Das ist echt hart. Ja, und genau, damit sind wir dann sozusagen in unserem Thema angekommen. Und zwar das Thema Rassismus. Und das ist ja der Grund, warum Daniel und ich dich, Quint, eingeladen haben, weil wir halt nicht betroffen sind, du aber schon. Magst du uns denn erstmal so einen kleinen Einblick geben, wie genau bist du denn von dem Thema Rassismus betroffen?
Bei mir ist es hauptsächlich Alltagsrassismus, von dem ich betroffen bin. Zum Glück nicht körperliche Angriffe oder halt auf der Straße angepöbelt zu werden, sondern es sind so die kleinen subtilen Sachen im Alltag, die dann wo man so drüber stolpert.
Nennt man das nicht auch Mikroaggression?
Ja, gibt's auch, also ja, kann man auch so nennen. Also es gibt ja mehrere Formen, ich weiß gerade nicht, also ich bin nicht so gut in der Rassismustheorie drinne. Da gibt's deutlich bessere Quellen als mich. Aber zum Beispiel eines der Punkte, wo seit Corona jetzt ist, lassen wir allgemeiner das formulieren, dass ich einfach nie sicher sein kann, ob die Reaktion einer Person mir gegenüber aufgrund meiner Herkunft ist. Das ist sehr abstraktes formuliert, aber beispielsweise war ich vor einiger Zeit joggen und ein Mann starrte mich angsterfüllt an und versteckte sich hinter seiner Frau. Also wich mir praktisch aus, der mir entgegenkam. Und die Frage ist dann, bin ich als Jogger so furchteinflößend oder der Fakt, dass ich Asiate bin?
Ah, okay, ich verstehe.
Das sind halt die Dinge, wo man sich nie, also wo ich mir nicht sicher sein kann, liegt das aufgrund meines Aussehens oder einfach, weil ich da bin, so. Das kann man, glaube ich, also kann ich jedenfalls nie 100% trennen.
Ja, verstehe.
Ich auch, ja.
Das ist natürlich, also krass, weil du irgendwie dann theoretisch immer von dem Thema umgeben bist, ne? Also du, weil wie du ja gerade schon gesagt hast, du kannst irgendwie nie sicher sein, reagiert jetzt eine Person aus dem Rassismus-Hintergrund oder aus einem anderen Hintergrund?
Mhm. Auch ein weiteres Beispiel ist ja zum Beispiel Wohnungssuche. Da kann man zum Beispiel, also es gibt ja so kleine Experimente, da werden hauptsächlich dann in Anführungsstrichen, nicht meine Meinung, unbeliebte Namen wie aus dem türkischen Raum verwendet. Und die bekommen zum Beispiel sehr, sehr viel weniger Rückmeldung und überhaupt Einladung zu den Wohnungen, obwohl sie zum Beispiel den gleichen Lebenslauf und gleichen Text haben, wie eine fiktive weiße Person, die einfach, keine Ahnung, ne, Jan Müller heißt oder so.
Da wird man dann direkt schon, ohne dass man die Person kennt, nur wegen des Namens irgendwie diskriminiert, ne?
Genau. Und mir ist es halt noch nie passiert oder ist mir noch nie bewusst passiert. Aber jedenfalls habe ich bei einer aktuellen Wohnung zum Beispiel in meinen Lebenslauf reingeschrieben oder in eine Bewerbung reingeschrieben, dass ich in Hamburg geboren wurde. Mhm. So, um einfach nochmal bisschen versuchen, den Wind aus den Segeln rauszunehmen. Ob das funktioniert hat oder ob es überhaupt nötig war, das weiß ich halt nicht. Das ist das steht halt in den Sternen so.
Aber krass, dass du es überhaupt gemacht hast mit dem Hintergrund. Ich mache das jetzt, um das zu entschärfen.
Ja,
also, dass du dir überhaupt die Notwendigkeit gesehen hast, das zu machen, weil ich würde das wahrscheinlich erstmal nicht machen, weil ich bewerbe mich irgendwo für eine Wohnung und dann denke ich mir so, ist doch egal, wo ich geboren wurde. Mhm. Aber weil ich das nicht das Problem habe wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das ist halt ein Problem, was auch, also in meiner Bubble und meiner Wahrnehmung sehe ich das halt und sehe auch die Probleme. Und wenn jemand das sagt, oh Gott, ich kriege keine Wohnung, weil, ne, ich einen autistischen Namen habe, dann würde ich sagen, ja klar, das verstehe ich vollkommen. Und es gibt immer noch Menschen, gerade im Internet sieht man das sehr, sehr viel, zum Beispiel wenn eine Reportage gemacht wird von so diesen kleineren Reportern, ich weiß nicht, ob sie wirklich klein sind, aber so Steuerung 11 und Y-Kollektiv gemacht werden, schreiben halt viele drunter, nee, das glaube ich nicht, das muss Zufall sein. Und ich sitze immer davor und denke mir so, wie kann man denn nach diesen, in Anführungsstrichen, Beweis das immer noch nicht glauben? Weil sie machen das ja schon, also journalistisch gut, ne? Hm.
Ja.
Ja.
Ja, also das Thema ist an sich, finde ich, dieses Jahr besonders oder seit 2020 besonders aufgekommen. Also generell das Thema Rassismus in verschiedene Richtungen. Einmal die antiasiatische Rassismus in Richtung mit Corona, in dem Zusammenhang, wo der Virus ja ursprünglich herkommt, dass damit viele Rassismen irgendwie zusammenhingen. Dann aber auch die große Sache mit George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung und Daniel, ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, wir haben uns seit dem letzten Jahr sehr viel mit dem Thema beschäftigt, weil das halt medial aufgekommen ist und mir ist dabei was aufgefallen und da komme ich auch gleich zu meiner Frage, Quint, weil ich habe gemerkt, dass ich rassistisch sozialisiert aufgewachsen bin, ohne dass ich es gemerkt habe. Also erst letztes Jahr ist mir aufgefallen, dass ich sehr, sehr viele Rassismen noch in meinem Sprachgebrauch habe, ohne dass ich es möchte, ohne dass ich bewusst rassistisch sein will, sondern ich bin einfach so aufgewachsen, also so sozialisiert. Genauso kann das ja aber auch andersrum sein. Also quasi, dass du erst später gemerkt hast, dass du von Rassismus betroffen bist. Kannst du uns denn irgendwie einen Einblick geben, wann und wie du das erste Mal bemerkt hast, dass du von Rassismus betroffen bist?
Ja, natürlich. Ich habe mich erst vor über einem Jahr jetzt mehr mit Rassismus auseinandergesetzt und habe auch früher schon eigentlich das gemerkt, dass da bei manchen Fragen es sehr unangenehm war. Aber konnte das halt nie richtig zuordnen und dachte, das wären ganz normale Fragen. Also ich bin ja auch in, wenn ich so darüber nachdenke, zweierlei Hinsicht rassistisch sozialisiert worden. Einerseits durch die Gesellschaft. Mhm. Das, was du auch wahrscheinlich mitbekommen hast, so, das Übliche halt, und dann nochmal durch meine Eltern. Mhm. Also, nur weil ich ein nicht weißer Mensch bin, heißt es nicht, dass ich frei von Rassismus bin. Das ist etwas, was ich nochmal betonen muss so und sollte, dass man sich nicht schlecht fühlen sollte, wenn man merkt, dass man rassistisch handelt und dass es ganz normal ist, weil die Welt so aufgebaut ist. Und das, was man gegen machen kann, ist halt selber zu reflektieren und zu verstehen, wieso man das macht und hinterfragt, ob das nicht gerade rassistisch war. Das erste Mal, wo ich das, retrospektiv begann das schon in der Schule, wo dann so Fragen aufkamen wie, hast du schon mal Hund gegessen?
Krass.
So.
Ich finde solche Fragen so einfach so fernab.
Ja.
Ja. Und ich habe halt durch den internalisierten Rassismus, ist ja auch noch eine Form, selber gedacht, ach, das ist eine ganz normale Frage. Natürlich, ich bin ja Asiate oder Vietnamese und da essen wir halt Hund. Das ist ja ganz normal.
Ah, meinst und du, erst, also kannst du kurz nochmal den Begriff erklären? Was hast du gesagt?
Internalisierter Rassismus. Der Rassismus, den ich mir gegenüber, soweit ich das richtig verstanden habe, das ist der Rassismus gegen mich selber, den ich halt so stark in mir eingeprägt habe, durch die Sozialisierung um mich herum.
Okay, danke für die Erklärung.
Du hast ja praktisch einen Rassismus nach außen und ich habe einen Rassismus gegen mich selber wieder.
Dass du denkst, dass das so sein muss oder dass ich das so gehört,
genau,
dass man so angesprochen wird.
Genau.
Okay.
Das ist ja ganz normales und dass man sich auch zum Beispiel schlecht fühlt, Rassismus anzusprechen, weil man ja will ja nicht die gute Stimmung kaputt machen. So, und das sind alles so Dinge, die man durchbrechen muss oder sollte, aber das auch sehr schwierig ist, weil es kostet ja auch mal wieder Energie, den Leuten zu erklären, wieso das gerade schlecht war, und die meisten weißen Menschen verstehen das auch nicht mal. Ich hab ja kein Problem mehr, ich sehe ja keinen Rassismus drin.
Hast du da noch ein paar Beispiele, also welche Arten von Rassismus dir widerfahren sind?
Ich hatte noch Foodshaming. Das ist relativ neu tatsächlich, dass ich dann Sommerrollen gemacht habe, mit zur Arbeit gebracht habe und eine Kollegin dann das angeguckt hat, und die waren halt über Nacht da, die werden ein bisschen flabberig, ne? Aber haben halt immer super geschmeckt, und dann guckt sie mir so, boah, das sieht ja widerlich aus. Und frisst dann halt ihr Schnitzel mit Pommes, ne? Und dann denkst du auch so,
ja.
Das hat echt nicht gut, also ein Glück, dass es ja sehr, sehr viel später kam und ich da nicht so stark betroffen bin, aber es gibt halt Geschichten aus anderen Familien. Vor allen Dingen habe ich das auf im Internet über amerikanische Asiaten gelesen, oder Asian Americans heißt es bei denen, wo die Eltern super geile Lunchpakete gemacht haben, aber halt asiatisches Essen. Und diese Kinder haben sich so sehr geschämt und wollten einfach genauso langweilig wie alle anderen einfach ein Sandwich haben. Ein Peanut Butter Sandwich zum Beispiel. Mhm. Und es ist halt schade, weil deren Essen, was ihre Eltern ihnen kochen, halt mit so viel Liebe gemacht wird.
Mhm.
Und das durch andere Kinder einfach abgelehnt wird.
Mhm. Ja, Esskultur ist sowieso halt immer so ein Thema, ne? Also das ist ja, also Esskultur ist ja hat sehr viel mit Rassismus auch zu tun, finde ich. Also es gibt ja auch diesen deutschen Satz, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist so typisch Eimann-Kartoffel. aber das ist da so überall drin ist, in diesem, die asiatische Küche, die ist exotisch, und da werden komische Sachen gegessen, und das ist irgendwie, da muss man sich vor ekeln oder so. Also das ist auch, das ist halt reine Kultur, ne? Also reine Erziehung. Also es gibt ja auch, also wenn du zum Beispiel ein Kind erziehst und dem Kind immer wieder sagst, Kartoffeln sind total eklig, dann wird das Kind so aufwachsen in dem Glauben, dass Kartoffeln eklig sind. Und das ist einfach reine Erziehung und Kultur, ne?
Mhm. Ja. Und auch, was mich selbst nicht betroffen hat, also indirekt, ist halt, dass asiatisches Essen immer als dreckig empfunden wird.
Okay. Ah, okay.
Also wenn du zum Chinesen gehst, also generischen Chinesen, dann haben die meisten Leute immer so dieses Gedanken, schlechtes Essen, billige Zutaten und sowas. Und wiederum, und dann kommen wir kurz dann ins Thema Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung, dass sie dann entdecken zum Beispiel, dass Ramen oder Pho aus dem Vietnamesischen, also Ramen ist die Nudelsuppe aus Japan, die ganz bekannt ist, und Pho ist dann das vietnamesische Äquivalent, würde ich mal sagen, und dann das als krasses Essen abfeiern, dass sie dann sagen, ich war jetzt 2 Jahre in Japan und mache jetzt mein Ramen-Restaurant hier in Deutschland auf, und das dann abfeiern. Also es geht nicht darum, dass diese spezielle Person das macht und vorher gar nicht rassistisch war, aber ich rede dann immer persönlich über die Allgemeinheit, weil eine Seite sagt dann, oh, asiatisches Essen ist eklig, und dann sagt die andere Seite, oh, geil, das nehme ich mir aber und profitiere davon, indem ich ein Restaurant darauf mache, was vorher als verpönt galt.
Mir fällt gerade auf, wo wir beim Thema Essen sind, dass wenn man essen geht oder Essen bestellt und das ist asiatisches Essen, das viele Leute gar nicht auseinanderhalten können, aus welchem asiatischen Land das kommt, weil Asien ist halt ein Kontinent und da gibt es sehr viele Länder und sehr viele verschiedene kulturelle Gerichte. Und dass das entweder pauschalisiert wird von ich gehe zum Chinamann, was ich ja auch irgendwie ganz schlimm finde, diesen Begriff.
Ja, auf jeden Fall.
Chinamann. So. Oder dass es einfach auch verwechselt wird und gar nicht genau hingeschaut wird, wo das denn jetzt gerade herkommt. Und ne, das ist mir selber aufgefallen, weil ich früher auch so gedacht habe und noch viel schlimmer, also ich wurde auch mit diesem Begriff, wir gehen zum Chinamann, wurde ich erzogen. Also das meine ich mit diesem rassistisch sozialisierten Aufwachsen, dass, dass das einfach für mich ist das asiatische Essen gewesen, ne? Wir gehen zum Chinamann.
Mhm. Und das ist ja auch nicht richtiges asiatisches Essen, ja, schon sehr, sehr stark eingedeutscht schon.
Ja, das natürlich auch, stimmt. Das ist ja auch ein sehr großer Unterschied, was zum Beispiel den Gewürz- und Schärfegrad angeht.
Mhm. Ja, es ist Schärfegrad ist ja, hängt natürlich von der Religion ab, aber zum Thema Schärfegrad, ich habe auch letztens ein Social-Media-Post gesehen und oder Video auf YouTube oder so, dann sagt, ja, ich esse ja gerne asiatisch. Und dann hat er in seine, keine Ahnung, random Gemüsepfanne einfach Fischsoße und diese Sriracha-Soße also Hot Sauce reingepackt und dachte so, puh, nicht gerade das, was man asiatisch nennt, so, aber viele reduzieren das einfach so stark auf diese, also auf ein, zwei Elemente und sagen, okay, das ist jetzt asiatisch. Mhm. Finde ich halt ein bisschen merkwürdig. Also kann man darüber streiten, man sagt, okay, klar, kann er gerne sagen, er mag gerne Fischsoße und diese Hot Sauce, aber dann zu sagen, er mag asiatisch und das ist dann für ihn asiatisch, ist halt schon sehr glatt, also sehr, sehr wenig einfach Substanz einfach von dem Essen.
Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn man sagt, oh, ich esse gern europäisch. Das ist ja auch nicht, also das ist ja so viel unterschiedlicher, je nachdem, welches Land das, also aus welchem Land das Essen kommt, dass man das gar nicht so gut pauschalisieren kann, finde ich.
Ja. Und Asien hat ja eine reichhaltige und unterschiedliche Küche. Du kannst, selbst in China hast du ja schon verschiedene Küchen. Mhm. Und dann kannst du natürlich Thai und Vietnamesisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch, nicht zu vergessen natürlich der sogenannte Nahe Osten, gehört auch natürlich zu Asien. Den vergessen halt viele Leute einfach. Also super spannende, sehr vielschichtige Küchen einfach, die man besser nicht pauschalisieren sollte.
Ja, finde ich auch.
Ich hatte daran auch gar nicht gedacht mit der ganzen Profilierung des Essens durch andere quasi. Daran habe ich bisher noch gar nicht gedacht. Was ich aber in meinem Umfeld damals hatte, war auch dieses asiatisches Essen ist nicht sauber. Das hatte ich leider in meinem Umfeld, im familiären Bereich auch und habe dann selber die Erfahrungen aber gesammelt und war für mich einfach so ein Wow-Effekt, wie lecker das eigentlich ist. Und da war es mir egal, was andere sagten. Aber
es freut mich, dass du da einfach offen warst, auch neue Sachen auszuprobieren.
Ja, das war ich, aber ich war halt trotzdem, vorher hatte ich halt dieses Gedanken gut quasi so, boah, nee, das ist, glaube ich, nicht gut. Und dann fängst du dir was ein oder so. Und das hatte ich, aber irgendwann habe ich gesagt, komm, du probierst das jetzt einfach mal. Aber allein, dass ich das hatte, dafür kann man sich eigentlich im Nachhinein eigentlich nur schämen, weil...
Ja, also mein Motto ist in den letzten Tagen ja, formuliere das positiv. Du hast es geschafft, aus diesen Gedanken praktisch über den Schatten zu springen und hast es trotzdem gemacht, obwohl du das gedacht hast, wo dir das beigebracht wurde so. Mhm. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Und wir sind ja nicht da, um Sachen zu shamen, sondern neu zu lernen praktisch und das zu verbessern, was man falsch gemacht hat früher.
Das finde ich ein sehr gutes Mantra.
Ja, wirklich.
Offen und positiv an die Sachen rangehen. Und ich finde auch, was Essen angeht, also völlig egal, wo das herkommt, wenn das etwas ist, was ich essen möchte, also wenn das meinem Ernährungsplan entspricht und wenn ich das vertrage, dann probiere ich das immer. Also egal welches Essen, ich habe immer Bock, auch neue Sachen zu probieren. Deswegen finde ich das total wichtig, dass man einfach auch für sowas empfänglich ist. Ne? Und vielleicht auch, weiß ich nicht, also ich zum Beispiel, wenn ich bestelle oder essen gehe, gucke ich halt schon, wo das Essen herkommt, also welche Küche das ist, weil mich das auch interessiert. Und ich nicht mehr sagen möchte, ich gehe jetzt asiatisch essen oder ich gehe jetzt zum Chinamann. Das finde ich nämlich blöd.
Ich auch.
Ja.
Nochmal zum Thema Essen, da habe ich noch auch wieder so ein, ich nenne es immer Symptom des Rassismus, für mich persönlich. Ich hatte letztens einen Handwerker da gehabt und habe mir selbst die Frage gestellt, sollte ich meine Stäbchen wegräumen, bevor er in meine Küche reingeht?
Oh. Okay.
Weil, ja, ist das merkwürdig, wenn er das, ist es merkwürdig, wenn er das sieht oder judge er mich komisch, sollte ich meinen Reiskocher noch wegräumen? Weil man hat ja schon ein paar Sachen, die nicht üblich sind, sage ich mal, einen standarddeutschen Haushalt.
Und stimmt, ich erinnere mich, dass du das erzählt hattest.
Ach so. Ja, genau. Und ich frage mich, ob ich dann unangenehm auffalle, ob er sich irgendwie merkwürdig dabei fühlt. Und dann habe ich dann aktiv gedacht, nee, stopp, das ist deine Küche, das ist deine Wohnung. Und wenn du 3 Millionen Stäbchen, Essstäbchen in der Küche rumfliegen hast, scheißegal.
Und außerdem ist ein Reiskocher ein richtiger, verdammter Gamechanger. Also das war die beste Investition in meiner Küche bisher.
Definitiv. Es ist halt so, ja, einfach gucken, forget so mäßig.
Ja, ja, aber das ist wieder, glaube ich, so ein Thema, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte mit dem, oder worüber wir schon gesprochen haben, wie du rassistisch sozialisiert bist, ne? Also, was du ja auch zum Teil schon vorhin beantwortet hast, wie du aufgewachsen bist und wo du viel mehr dir Gedanken machst als andere Personen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Also ich mache mir zum Beispiel nie Gedanken darüber, was in meiner Küche liegt und welche Küchengeräte da sind, die vielleicht irgendjemanden negativ auffallen oder ärgern können. Und alleine, dass du diesen Gedanken hast, muss ich jetzt meine Stäbchen und meinen Reiskocher verstecken in deiner eigenen Wohnung. Das ist ja echt, also das ist, finde ich, ist ja ein krasses Indiz dafür, dass du diesen Rassismus so sehr auch in dir trägst, unbewusst, dass man als betroffene Person immer wieder diese Umwege gehen muss. Oder nicht muss, aber geht, weil man es nicht anders kennt.
Ja, das ist halt auch, ich weiß nicht, ob das die richtige Metapher dafür ist, ein zweischneidiges Schwert einfach. Durch also einerseits, das Fachwort wäre Othering. Also es gibt kein richtig gutes deutsches Wort dafür. Also Other von anders sein, dass man als anders, als Außenstehender betrachtet wird. Dass ich das nicht nur von außen erfahre, sondern selber mir diesen Druck mache und das von mir selbst praktisch nochmal, obwohl keiner was dazu sagt, dann mache.
Ist das einfach vielleicht auch dieses Ding, dass man Konflikten und Problemen direkt vorher schon aus dem Weg gehen möchte, bevor sie überhaupt entstehen?
Ja, natürlich auch. Ne? Das ist ja auch unangenehm, dann so darüber reden zu müssen. So, boah, hast du einen Reiskocher oder keine Ahnung, was machen, wieso so viele Stäbchen oder so, keine Ahnung. In meinem Kopf weiß ich gar nicht, was da passiert, aber einfach diese Vermeidung von diesen unangenehmen Situationen ist ja einfach angenehmer, in Anführungsstrichen, obwohl es aber mein eigenes Leben ja einschränkt, weil ich ja ständig drüber überlegen muss, drüber nachdenken muss.
Ja. Ja, und das finde ich einfach so krass, wie das wieder zeigt, was das mit uns macht, wie wir aufwachsen und wie was die Gesellschaft auch mit uns macht und wie das so in unser Unterbewusstsein übergeht, dass wir es einfach auch gar nicht merken, ob man jetzt betroffen ist oder nicht. Irgendwie, hast du ja gerade schon gesagt, jeder hat ja irgendwie diese Rassismen in sich. Entweder gegen sich selber oder gegen andere. Und es ist so schwer, das erstmal zu erkennen und dann auch sich dagegen zu stellen und das zu durchbrechen, das finde ich schon echt krass. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber seitdem ich mich seit letztem Jahr damit beschäftige, ist das, mir fallen so viele Sachen auf. Es ist so krass.
Ja, das Ding ist, was ich festgestellt habe, man hat halt vorher so den Begriff Rassismus wahrgenommen und Co. und hat halt von sich auch immer gedacht, so ja, ich handle ja richtig, ich beleidige niemanden, verprügele niemanden. Und jetzt erst, seitdem wir uns letztes Jahr damit beschäftigen, merkt man halt erst so, doch, du hast bestimmt jemanden beleidigt, ohne es zu merken. Und auch vor allen Dingen, du hast immer noch Gedankenmuster und die werden auch in der Gesellschaft so ausgelebt und das ist einfach echt wirklich ekelhaft. Also ich versuche auch jetzt einfach nicht mehr still zu sein und das alles so geschehen zu lassen, sondern eben halt, wenn ich was sehe oder kriege, dann versuche ich da auch einzugreifen, weil das ist einfach eine Ungerechtigkeit und ich hasse Ungerechtigkeiten.
Das ist, ja, sehr schön gesagt. Und damit bist du schon viel, viel weiter als die meisten Menschen, weil du siehst Rassismus nicht nur als Nazis, rechtsextreme Menschen an, die nicht Weiße angreifen und töten, sondern du siehst schon, dass es kleinere Sachen sind, wie die Fragen, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, oder halt, dass es struktureller ist. Und davon müssen wir eigentlich wegkommen, dass wir nicht nur sagen, Rassismus ist, wenn der Skinhead die Molotow-Cocktails auf das Flüchtlingsheim wirft, sondern das, was zum Beispiel in der Polizei passiert, das, was wir ganz tagesaktuell in Kassel sehen zum Beispiel und auch die ganzen Einzelfälle mit den rechtsextremen Chats, das ist auch alles Rassismus. Und solange die Menschen in Deutschland sich immer davor versperren zu sagen, nee, das war nicht rassistisch oder nee, wir sind nicht rassistisch, kommen wir nicht weiter mit dem Problem.
Ja, ich glaube, weil Menschen wirklich einfach in Extremen denken. Also, wenn man den Begriff Rassismus in den Raum wirft, dann wird das direkt gleichgesetzt mit Nazi. Und es passiert oft einfach kein Nachdenken. So, was war denn jetzt eigentlich rassistisch? Und man geht halt, das merke ich halt, auch wenn ich das mal anspreche, dass direkt in eine Abwehrhaltung geht und nicht in eine, warte mal, was war denn jetzt rassistisch, sondern direkt in diese, nee, kann gar nicht sein, mein Happy Land sagt, nee, das ist nicht so, geh weg. Ich will den Konflikt nicht.
Ja, Happy Land ist eine sehr, sehr gute Erfindung, wie ich finde. Also, nein, nicht das Happy Land an sich, sondern das Wort Happy Land, um das zu beschreiben, wo die weißen Menschen sich da drin aufhalten. Ich meine, ich glaube auch, dass ich mich eine Zeit lang versucht habe, in diesem Happy Land aufzuhalten und alles versucht habe, auszublenden. Da bin ich nicht frei von.
Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, dieser Unterschied zwischen ein Rassist sein und so rassistisch sozialisiert sein. Ne? Also, das ist das, was Daniel gerade gesagt hat, dieses Extreme, weil ich von mir auch immer gesagt habe, ich bin kein Rassist, weil ich hasse ja jetzt nicht irgendwie Menschen, weil sie anders aussehen oder eine andere Herkunft haben. Aber die Erkenntnis, dass ich rassistisch sozialisiert bin und so aufgewachsen bin, die ist eine ganz andere Geschichte. Und da sind wir wieder bei diesen dieses Mikroaggressionen, also diese kleinen Dinge, die man sagt, wovon man gar nicht denkt, dass sie rassistisch sind. Aber sie sind es und sie verletzen Menschen. Und für mich war das letztes Jahr, ich meine, also ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, Quint, du bist halt mein Partner und es ist, also wir lernen uns quasi auf eine ganz andere Ebene kennen mit diesem Thema Rassismus und dadurch habe ich extrem viel gelernt und ich meine, es ist super oft vorgekommen, dass ich Dinge gesagt habe, von denen ich dachte, die wären okay, wo du mich darauf hingewiesen hast, dass es nicht okay ist. Und das ist im ersten Moment scheiße, weil man denkt, oh fuck, jetzt habe ich jemanden verletzt und jetzt habe ich was Doofes gesagt und allein dieser Prozess, dass man das erstmal realisiert, oh Mist, das habe ich mein Leben lang gesagt und das ist gar nicht okay, alleine das tut schon weh. Aber das Wichtige ist halt trotzdem, dass man versucht, es besser zu machen. Und für mich ist es zum Beispiel kein Problem, zu versuchen, ein Wort oder einen Satz aus meinem Sprachgebrauch zu streichen, wenn ich damit anderen Leuten weniger wehtue. Aber dieser Schritt ist so schwer, ne? Und auch diese Gratwanderung zwischen erstmal akzeptieren, dass ich was Rassistisches gesagt habe, weil eigentlich will man es ja nicht und man muss es akzeptieren und dann halt auch dieser andere Punkt, okay, jetzt will ich es besser machen und dann muss man sich sensibilisieren und dran erinnern und dann wird man ja manchmal auch noch belehrt von außen und das ist ja auch immer so ein schwieriges Ding, ne? Wie wird einem das dann beigebracht?
Auf jeden Fall.
Das finde ich super, Entschuldigung, letzter Satz, ich finde das einfach sehr krass, wie sich zum Beispiel bei mir in dem letzten Jahr durch das Thema die ganze Sicht geändert hat.
Also ich merke halt, also jetzt gerade auch im Podcast habe ich heute am Anfang gemerkt, dass ich direkt nur die Zuhörer quasi begrüßt habe und nicht die ZuhörerInnen, obwohl ich mir einmal vorgenommen habe, mach dir Gedanken übers Gendern und darüber habe ich zum Beispiel auch wieder nachgedacht. Also das zeigt einfach, wie schwierig es ist, eigentlich auch Sprache, seinen Gebrauch zu ändern.
Und aber du hast es korrigiert.
Ich hab's jetzt korrigiert. Ich habe aber auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. So verdammt. Aber dennoch ist das was, was einfach schwierig ist. Zumindest mir fällt es schwierig, Sprache dahingehend richtig so zu ändern, dass es dann irgendwann automatisch passiert, dass man das richtige Verb benutzt, beziehungsweise das richtige Nomen. Und das ist halt einfach ein Prozess. Aber ich versuche halt zumindest da irgendwas zu machen und darauf aufmerksam machen. Aber es ist halt wirklich auch schwierig, aber man muss es einfach machen, weil ich möchte halt echt niemanden verletzen und niemanden ausgrenzen und ja. Egal, ob das jetzt mit Gendern ist, ob das mit Alltagsrassismus ist, man muss halt wirklich reflektieren und dann es versuchen, besser zu machen.
Ja, das ist ja immer, wie immer, alles eigentlich ein Prozess. Das braucht seine Zeit, bis man das auch alles korrekt macht. Also ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich auch nicht frei von Rassismen bin und wurde auch rassistisch erzogen. Zum Beispiel haben meine Eltern auch immer wieder so schlecht über andere AsiatInnen geredet, über andere Nationalitäten. Und was mir dann auch immer sehr stark auffällt, ist zum Beispiel, wenn ich einen schwarzen Menschen sehe, kommen erstmal, also ganz nicht explizite negative Gedanken, aber so erstmal so, negativ konnotiert einfach so. Ach, das ist ein schwarzer Mensch. Und das muss ich dann auch selber erstmal dann wieder korrigieren und sagen, Moment, das ist falsch.
Ja, es ist krass, auf wie vielen Ebenen das einfach ist, ne? Selber betroffen zu sein, anders über manche zu denken, die, wo einfach automatisch solche Gedanken kommen, das finde ich, find ich halt sehr, sehr krass. Also dieses, also am meisten hat mich, glaube ich, auch immer dieser Gedanke dann gestört, dass mir aufgefallen ist, dass ich was denke, was nicht okay ist, aber ich denke es trotzdem. Also es stört mich, dass ich das denke. Dieser Prozess ist so schwierig, dass wir halt unsere Programmierung sozusagen überschreiben und versuchen halt ohne Vorurteile daran zu gehen. Das finde ich ganz schwierig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es besser wird. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde jetzt gerade auch mal ganz kurz das ironische Thema dieser Woche ansprechen. Wir wollen gar nicht ins Detail gehen, aber in dieser Woche, wo wir abgemacht haben, dass wir uns treffen und den Podcast aufnehmen, war ein Anschlag in Amerika. Wo war das? Welche Stadt?
Atlanta.
Wo ein aus einem rassistischen Hintergrund heraus eine Person asiatische Person in einem Shop. Ich habe voll die falschen Infos.
Das war, glaube ich, so ein Massagesalon.
So Spaß okay.
Einfach.
Genau. Ganz allgemein gesagt.
Und die Person, die da amok gelaufen ist, hat aus dem rassistischen Hintergrund heraus diesen Shop angegriffen und da Leute erschossen. Ich wollte nur sagen, dass wir nicht deswegen den Podcast aufgenommen haben, aber genau in dieser Woche war das jetzt, dieser Vorfall. Und ich habe in meinem Internet, also in meiner Bubble, kam dann dieser Hashtag Stop Asian Hate. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen gesehen, die sich sozialisiert haben. Das ist für mich ambivalent, also mich interessiert auch gleich eure Meinung dazu, weil einerseits finde ich es cool, dass die Leute dann darauf aufmerksam machen und sagen, da war was, das war nicht in Ordnung. Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, da und da und da sind auch noch Probleme. Ja. Aber andererseits, genauso wie letztes Jahr auch mit Black Lives Matter, das immer erst dann passiert, immer erst die Leute sich solidarisieren, wenn was Schlimmes passiert.
Also was ich halt wichtig finde, also man hat es früher auch schon immer so ein bisschen wahrgenommen, dass da was passiert, aber man hat es halt dann, also man hat halt nicht wirklich drüber gesprochen, sondern man hat es halt wahrgenommen. Und ich hoffe einfach, und dafür sind auch, glaube ich, unsere Podcasts auch wichtig, dass man drüber spricht, einfach um das Momentum eines solchen Vorfalls einfach weiterzutragen und auch weiterzugeben, damit das nicht einfach nur mal eben ein Peak ist, der auftritt im Internet, sondern der dann auch irgendwann beständig im besten Falle bleibt und mehrere Leute erreicht, sodass wirklich mal irgendwann ein Umdenken stattfinden kann.
Ja, das, was du meinst, Manny, ist halt, ich glaube, das nennen sie performativ sein. Einfach so faken wie, ich teile das und schreibe Dinge dazu und voll schlimm, aber dann halt im Alltag was Daniel meint, halt gar nichts dazu zu machen, dass dann der Rassismus gesehen und auch erkannt wird, aber dann nicht dann zu seinen, keine Ahnung, zu den YouTube-KollegInnen dann zu sagen, hey, das war nicht gut, was du gesagt hast.
Ja.
So, das wird einfach weiter geduldet. Das ist halt nicht gut.
Ja, so meine ich das auch. Also genau dieses, einerseits freue ich mich, dass die Leute was sagen, also sich solidarisieren und aufklären, und andererseits ist es so, ja, okay, wann macht ihr das denn auch? Also macht ihr es auch außerhalb eines tragischen Ereignisses? Das ist so diese Ambivalenz, die ich immer habe mit diesem Thema, dass ich immer mich erst freue und im zweiten dann immer mein Gedanke kommt so, why now?
Ja. In meiner Bubble ist es halt nicht vorgekommen, aber meine Bubble hat darüber berichtet. Es haben Menschen angefangen, gelbe Quadrate zu posten.
Oh nein.
Als Solidarisierung.
Wie findest du das?
Scheiße.
Ja. Warum findest du scheiße?
Weil, warum ist es gelb, ist dann eine gute Gegenfrage.
Exactly.
Und dann, glaube ich, kommen wir auch schon zur Antwort, wieso ich das scheiße finde.
Ja, genau, deswegen habe ich danach gestochert.
Weil bei den schwarzen Squares kann man, also ich bin ja nicht betroffen, weil ich nicht schwarz bin, aber bei den schwarzen Squares kann man sagen, es ist Schwarzsein ist eine Selbstbezeichnung. Und es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und deswegen kann man diesen schwarzen Kacheln, wie auch immer, nutzen, um als Solidarität zu zeigen. So wie halt Weiß auch nicht auf die Hautfarbe, sondern halt auf die Privilegien anspielt. Mhm. Und bei Gelb ist einfach nur die Hautfarbe, was halt.
Richtig. Und
als Auflösung jetzt.
Also ich habe es noch nicht gesehen. Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass Leute das machen. Aber alleine, also wenn man es jetzt nur mal in einen Satz umbauen würde. Also Black Lives Matter ergibt Sinn, weil es sind schwarze Menschen betroffen. Aber Yellow Lives Matter ist nicht richtig.
Ja.
Also um es genau auszudrücken, bist du eine Person of Color. Richtig?
Ja, genau. Mhm.
Also wir können ja auch nochmal erklären, was das bedeutet. Es gibt ja die Bezeichnung BIPOC. Das ist eine Abkürzung für, ich weiß es nicht.
Black
Indigene
Person
und Person of Color. Richtig?
Genau. Ja, ja.
Genau. Also wenn man quasi von einer nicht weißen Person spricht, ist sie immer eine Person of Color.
Mhm. Und wenn man nur genau eingeben möchte, kann man dann halt Indigene oder halt schwarze Menschen dann dazu noch sagen.
Genau, ja. Ja, okay, also das, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht so krass ins Detail gehen mit diesem Anschlag, der da passiert ist. Das ist, natürlich ist das tragisch und natürlich ist das etwas, worauf man auch aufmerksam machen sollte. Also ich finde es gut, dass die Leute dann darüber sprechen, aber ich fände es noch viel besser, wenn es über diese Nachrichtenwelle hinausgeht. Also, dass wir einfach versuchen, generell immer darauf zu achten, dass wir People of Color, also oder Black und indigene Völker nicht ausschließen.
Mhm. Was auch das Problem bei Atlanta jetzt gerade war, ist, dass zum Beispiel der Fokus viel zu stark auf dem Täter war. Die haben, glaube ich, erst vor kurzem, also die haben, bevor alle Namen der Opfer identifiziert wurde, wussten sie den Namen des Täters, seine sogenannte Motivation. Mhm. Er hat eine Sexsucht und hat einen schlechten Tag gehabt. Deswegen tötete er 8 Menschen. Genau, und der Polizist oder der Polizeichef, der es veröffentlicht hat, gesagt hat, ja, das war ein schlechter Tag, keine Sorge, das ist kein Rassismus gewesen. Der hat irgendwie verkauft nebenbei so, keine Ahnung, Alt-Right-Merch oder sowas. Also Alt-Right ist halt die sogenannte, also das ist eine rechte Bewegung, definitiv, die sich praktisch als, die bezeichnen sich praktisch als Gegenbewegung zur linken Bewegung. Und sind keine Rassisten, sondern sind einfach nur eine Konservative mit Waffen, die andere Menschen töten wollen. Naja, und das kann halt nicht sein. Und auch, dass zum Beispiel angefangen wird, darüber nachzudenken, es wurde natürlich gefragt, so, könnten sie irgendwie in einen Clan sein? So, gab es denn Gründe, weshalb sie getötet worden sind? Und das ist halt Victim-Blaming einfach, zu sagen, ja, woran lag es denn, weshalb sie getötet worden sind? Es gibt bestimmt einen guten Grund. Statt das beim Täter zu suchen, gucken sie halt bei den Opfern nach.
Ja, das ist so ein Thema, ist ja nur ein Einzelfall, ne?
Ja, genau. Sondern es muss ja einen Grund geben, keine Ahnung. Also es gibt ja auch in Deutschland auch immer wieder, wenn es halt was in Hanau passiert, es wurde dann sofort von der Bild, berichtet, ja, so Clan-Rivalität oder so eskaliert oder sowas. War es ja halt auch überhaupt nicht.
Ja, also ich, wie gesagt, ich wollte das Thema nur mal ganz kurz anreißen, weil, also ich finde das Thema Nachrichten, also Berichterstattung und so ist ein ganz, ganz großes Ding, was Rassismus angeht und was auch die, Verfälschung von Informationen angeht. Und da ich mich auch nicht so richtig gut in diesen Anschlag von Atlanta eingelesen habe, wollte ich jetzt auch nicht so ganz krass ins Detail gehen. Aber ich fand es trotzdem mal kurz wichtig zu erwähnen, dass wir ironischerweise jetzt diese Woche den Podcast aufnehmen und dann dieser Hashtag kam.
Wisst ihr, was noch ironischer ist, wenn ich kurz dann noch zur Ironie eingreifen darf?
Klar.
Heute, bei der Tag der Aufnahme, der 21.3. ist Tag gegen Rassismus.
Ernsthaft? Ach,
was?
Ja.
Das wusste ich nicht, cool.
Das habe ich auch erst vor ein paar Tagen rausgefunden. Sehr witziger Zufall in Anführungsstrichen.
Ja, das finde ich sehr gut. Da hat das Universum entschieden, dass es wichtig ist, dass wir an dem Tag das machen. Finde ich gut. Ja, cool. Ich würde dann nochmal zu einer nächsten Frage kommen, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, Quint. Und zwar, du hast ja schon gesagt, dass du dich eigentlich auch erst so seit letztem Jahr so richtig mit dem Thema Rassismus beschäftigst. Also, dass du da viel mehr auch dich selber informiert hast und viel mehr drauf geachtet hast. Was hat sich denn für dich seitdem geändert, seitdem du dich mit dem Thema Rassismus beschäftigst?
Erstmal habe ich eine ganz große Identitätskrise bekommen.
Nein.
Also ich habe mich früher sehr, sehr weiß gefühlt und wollte auch sehr weiß sein. Und habe durch eine andere Person erst angefangen, mich selbst mit meiner Identität auseinanderzusetzen. So. Und so, wer bin ich eigentlich? Bin ich Deutscher? Bin ich Vietnamese? Wir Deutscher ist halt best of both worlds einfach. Das ist, man muss sich gar nicht entscheiden, was man sein möchte. Und dahingegen kamen natürlich auch immer mehr Leute, die ich gefolgt habe, kam immer mehr diese antirassistische Bubble dann zustande. Und da habe ich einfach immer mehr gelernt dadurch. Und dann noch den Mord an George Floyd halt noch als stärkeren Auslöser nochmal, mich nochmal genauer damit zu befassen. Und auch mich ein bisschen relativ Oberfläche in die Rassismustheorie eingelesen. Auch diese ganzen Begriffe, die ich zum Teil erwähnt habe oder ihr beiden erwähnt habt, das sind ja so rassismustheoretische Begriffe, die auch geholfen haben, einfach das zuzuordnen, was da passiert. Genau, und für mich hat sich dann geändert, dass ich viele Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, anders bewerte. Und das auch dann explizit als Rassismus dann sehe. Weil ich dachte, wie gesagt, früher diese Frage, hast du schon mal Hund gegessen oder sowas, waren halt normale Fragen, aber sind sie einfach gar nicht. Und dass ich dann anfange, auch Sachen zu hinterfragen, die ich sehe, ob die rassistisch sind oder nicht. Und dann auch einfach ein bisschen mehr darauf vertraut habe, selber zu wissen, dass es rassistisch ist, weil ich ja selbst betroffen bin.
Ja,
und was natürlich immer noch schwierig ist, weil ich dann denke immer noch durch die Sozialisierung, dass ich dann übersensibel bin.
Das ist ein interessantes Thema, das hattest du ja auch schon mal erwähnt, dass du oft, also ich hoffe, ich darf das erzählen, ja. Dass du oft denkst, es ist gerade nicht angebracht, das zu erwähnen. Ne? Also
ja.
Du würdest jetzt, wenn du irgendwas ansprichst, was vielleicht jemand gesagt hat, was rassistisch ist, dass du dann die Stimmung kaputt machst.
Ja, genau, habe ich ja vorhin schon erzählt, ja. Das ist kein Problem. Ne? Genau, das ist halt so, ja, genau. Ja.
Hat sich, kein Problem. Damit zusammenhängt ist halt auch die Frage, ob sich dein Umfeld damit auch verändert hat. Also seitdem du dich mit dem Thema beschäftigst, hat sich dein Umfeld verändert und wenn ja, wie?
Nein, es kam der Coronavirus und dann hat sich auch zwar auf der Arbeit halt ab und zu mal so kleine Gespräche geführt, aber die waren eh schon relativ woke für weiße Menschen, sage ich mal so. ich denke mal, selbst für mich ist es auch schwierig, diese Feinheiten von asiatischem Rassismus richtig zu formulieren. Und ich glaube, da kann ich denen das halt nicht übel nehmen, wenn sie das nicht einsehen oder es nicht verstehen können. Deswegen hat sich da nicht so viel geändert. Ich habe aber seit Anfang diesen Jahres bin ich zu einer deutsch-asiatischen Community dazu gestoßen, eher so zufällig online. Und das tut eigentlich ziemlich gut, einfach seine Erfahrung dort auszutauschen und einfach so eine Art Sanity-Check zu haben, dass man nicht einfach übersensibel ist oder durchdreht einfach.
Ja, das verstehe ich. Also ich muss dich ja auch oft fragen. Also ich habe das ja andersrum oft, dass ich dich frage, guck mal, ich habe das und das gesagt oder das und das gesehen. Ist es rassistisch?
Ja, genau. Das Problem ist, du kannst ja mich fragen, also für gerade asiatische Sachen. Aber ich kann dich nicht, also schon kann ich dich fragen, aber no offense, ne? Aber du bist einfach nicht betroffen. Und dann sagst du, nö, sehe ich nicht so. Und das verletzt mich dann halt auch, weil ich denke so, also nicht, dass du es absichtlich machst, aber das ist einfach, so ist die Welt, sag ich mal so. Und dann denke ich mir so, oh, bin ich jetzt überempfindlich? Habe ich das falsch interpretiert? Und dafür kannst du überhaupt nichts, ne? Aber dann diese Community zu haben, wo man sich zurückziehen kann, in Anführungsstrichen, und fragen kann, hey, das ist mir widerfahren, wie seht ihr das? Und dann kriege ich dann meistens Zustimmung. Oder in wenigen Fällen, wo ich dann immer darüber geschrieben habe, das ist ja nur jetzt irgendwie 2 Monate her oder 3 Monate, habe ich dann immer wieder Bestätigung bekommen, dass ich da nicht wahnsinnig geworden bin, in Anführungsstrichen. Und das tut halt auch gut,
ich glaub,
zu wissen, dass andere Menschen auch dieselbe Erfahrung gemacht haben.
Ja, und weil du da nicht immer diesen Gedanken hast, bin ich jetzt überempfindlich, ne?
Ja, genau.
Um da mal von wegzukommen, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr toxisch, wenn man sich immer wieder selber diese Frage stellt, bin ich jetzt überempfindlich, ist das jetzt falsch? Und ich finde das total gut, nachzuchecken. Also deswegen mache ich das ja, also mache ich das ja auch bei dir. Also, wie du schon gesagt hast, du bist ja jetzt nicht das Sprachrohr für alle Betroffenen. Aber es
definitiv
ist,
nicht.
Also ich kann zumindest eine Person fragen, die betroffen ist, und habe nochmal einen anderen Blickwinkel darauf. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie, dass man das einfach, ich finde, das sollten Leute auch einfach mehr machen, egal ob sie jetzt quasi in ihrem direkten Umfeld Menschen haben, die betroffen sind oder nicht, einfach immer kurz den Blickwinkel ändern.
Mhm.
Kurz zu hinterfragen, ist das jetzt in Ordnung?
Das habe ich bei mir auch festgestellt, dass ich manchmal vielleicht auch ein bisschen übersensibel bin, wenn es um das Thema Sexismus oder Rassismus geht, dass ich mich dann auch kurz einmal bremsen muss und sagen muss, ey, ist das vielleicht jetzt gerade zu viel, aber das ist auch so ein Lernprozess, den man am Anfang dann auch viel machen muss.
Ja, weil man Angst hat, immer was falsch zu machen. Ne?
Ja, genau. Ich würde
sagen, generell ist es nicht zu viel. Erstmal, also meiner Meinung nach, immer erstmal zu fragen, so, Moment, war das jetzt so? Das ist ja eine gute Frage, einfach lieber den Detektor ein bisschen zu empfindlich einstellen und lieber, natürlich, das wird anstrengend im Laufe des Lebens, aber erstmal zu hinterfragen, okay, war das jetzt sexistisch, war es jetzt rassistisch oder was auch immer? Weil so kannst du einfach lernen oder so kannst du dich einfach darauf sensibilisieren, sage ich einfach mal so. Da kannst du nachher das langsam wieder zurückstellen und sagen, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung oder wie auch immer.
Sprich, wenn man vorher mit Extremen gedacht hat, im Rassistischen, das Ganze umdrehen und dann selbstreflektierend oder beobachtend in diesen Extremen ebenfalls zurückdenken, was rassistisch sein könnte, um dort dann eben halt das Maß zu finden, ob es dann vielleicht dann doch zu viel ist oder ob es genau richtig ist, dass es gerade ein rassistischer Vorfall ist.
Mhm. Du kannst natürlich auch das große Mantra choose your battle, weil wenn du einen Menschen auf der Straße irgendwelche rassistischen Sachen skandieren hörst, schwierig, da würde ich auch nicht eingreifen wollen, weil ich nicht weiß, was passieren kann. Und ich kann mich ja zum Glück dann da rausziehen. Wenn andere Menschen involviert sind, dass sie dann direkt angegriffen werden, ist natürlich eine andere Sache. Da will man ja auch, wenn man die Möglichkeit hat, dann diese Person da rausholen.
Also ich habe mir auch, ich habe so eine Idee von, dass wenn ich jetzt, also ich bin ja auch sehr empfindlich geworden, also auch das, was Daniel gesagt hat gerade, ne, dass ich ganz oft Angst habe, was Falsches zu sagen und dann fast schon überempfindlich bin mit Rassismus und ganz oft irgendwie da rein interpretiere. Und ich habe festgestellt, es wird etwas besser, wenn ich in so einer Situation bin, wo zum Beispiel nicht betroffene Menschen sind und ich denke, sie sagen was Rassistisches, dann sage ich nicht, das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch, sondern ich frage halt nach. Also ich sage halt so, hey, das, was du gesagt hast, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe das Gefühl, es könnte rassistisch sein. Wie siehst du das? Beziehungsweise, also dass es man halt einfach mehr so das Ganze erstmal in Frage stellt. Mhm. Also zumindest hat es mir geholfen, weil wir haben ja immer dieses Problem, dass Menschen wollen ja nicht belehrt werden, egal in welcher Situation. Mhm. Also egal in welchen, wenn sie irgendwie eine Aussage machen und sie hören dann, das ist falsch, was du sagst, wirst wahrscheinlich nicht so viel Sympathie bekommen oder Bereitschaft, es zu ändern. Und dadurch, dass ich mir auch ganz oft unsicher bin, ob jetzt was rassistisch war, frage ich halt einfach erstmal nach. So.
Mhm. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Positiv? Also positiv größtenteils. Mhm. Ich habe auch in der Klinik, ich kann das ganz kurz mal anreißen, ich hatte in der Klinik eine Situation, da waren wir in der Tanztherapie. Und in der Tanztherapie waren ausschließlich weiße Personen und auch nur Frauen, weiblich gelesene Personen, ich möchte das korrigieren. in der Tanztherapie ist das ja so, dass wir verschiedene Themen haben und dann die Musik auch mit verschiedenen Themen in Verbindung gebracht wird. Und dann hat die Tanzlehrerin bzw. Tanztherapeutin, die hat halt Trommelmusik mitgebracht. Und sie hat dann gesagt, ja, jetzt machen wir hier mal so ein bisschen afrikanische Trommelmusik an und dann zappeln wir mal den ganzen Stress weg. Und das hat mir ein ganz unwohles Gefühl gegeben. Also ich wollte dann auch nicht tanzen und ich dachte, oh, das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie falsch. Irgendwie irgendwas in mir hat gesagt, nein, das ist nicht richtig. Und ich habe mich ganz doll unwohl gefühlt. Und dann habe ich halt sie nach der Stunde drauf angesprochen, also die Tanztherapeutin, habe gesagt, diese Musik hat mir aus dem und dem Grund ein komisches Gefühl gegeben und dass sie auch gesagt haben, ja, jetzt zappeln wir mal hier so richtig ordentlich ab und so zu afrikanischer Trommelmusik. Und dann war sie aber sehr, sehr einsichtig, weil sie sagte, ja, stimmt, sie haben recht, eigentlich kommt nämlich die Musik auch gar nicht aus Afrika. Und also das ist erstmal das. Und dann sagt sie, ja, also sie hat schon verstanden, dass ihre Wortwahl vielleicht nicht richtig war, weil man kann ja auch das Ganze feiern, also im Sinne von appreciaten, ne, dass man sagt, okay, ich finde das toll und ich möchte das mit in mein Erlebnis aufnehmen. Aber wenn man es halt negativ darstellt und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht sogar rituelle Musik, wo andere Kulturen irgendwie bestimmte Rituale abhalten und da eine bestimmte Bedeutung hinter ist und dann tanzen hier auf einmal irgendwie ein Haufen weißer Personen und zappeln mal ihre Probleme weg. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Das fand ich halt schwierig, aber sie hat das sehr gut verstanden, weil ich habe ihr nämlich die Frage gestellt. Ich habe gesagt, finden Sie, dass das angebracht ist? Weil ich empfinde es als nicht angebracht, aber ich bin mir nicht sicher. Und dadurch war sie aber sehr dankbar und hat gesagt, das ist cool, da werde ich drüber nachdenken. Und ich werde das mal besprechen und ich werde noch mal gucken, was das genau für Musik ist. Hm. Also von daher war es eine positive Erfahrung schon mal.
Es ist kaputt zu sehen, sehr, sehr guter Ansatz, aber das berühmte Aber, betroffene Personen haben manchmal gar nicht die Energie, so nett nachzufragen, so kontrolliert nachzufragen, weil es ja eine verletzende Situation war, zum Teil. Also,
ja, klar.
Also nicht jetzt zu sagen, Betroffene können gar nicht mehr normal reden oder so, sondern es hängt von der Person ab, ob das von der Seite kommt, wo du das gar nicht erwartet hast, oder ob du dann genug Zeit hast, dich zurückzunehmen und einmal darüber zu reflektieren. Also,
da würde ich ein Und setzen. Da würde ich ein Und setzen, weil in der Situation, wo ich war, waren keine betroffenen Personen. Mhm. Weißt du, und da würde ich kein Aber setzen, weil das war meine Herangehensweise als nicht betroffene Person, die nichts falsch machen wollte. Und du hast absolut recht, und das unterstreiche ich, als betroffene Person bist du vielleicht manchmal sogar ein Schockstarre. Ich meine, ich bin ein Schockstarre, wenn ich auf der Straße sexistisch angeschrien werde, dann bin ich ein Schockstarre. Und dann kann ich nicht so reagieren.
Ja.
Ich will damit kein Whataboutism betreiben, aber
das ist kein Whataboutism.
Ich glaube,
das ist ein guter Vergleich einfach.
Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dieses System, was von Weißen erschaffen wurde, auch so nach und nach einfach kaputt zu machen. Ich würde es am liebsten wirklich mit dem Hammer kaputt schlagen, bis zum geht nicht mehr. Diese ganzen Farbenlehre und deren Merkmale ebenfalls einfach verbrennen, weg damit. Braucht kein Schwein, ey, wirklich. Also,
Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das machen möchte. Steile These, ich weiß, aber ja.
Es triggert so unwahrscheinlich, ey.
Ja, also ich glaube, der Weg ist schon mal der richtige, den wir gehen. Also, dass wir hingucken, hinhören, Fragen aufklären. Also das, was wir halt machen können als zum Beispiel nicht betroffene Person. Und naja, bei dir, Quint, als betroffene Person halt für dich herauszufinden, choose your battle, ne? Also, dass du schon gesagt hast. Ist es das jetzt auch wert, da reinzugehen in diese Diskussion? Muss ich mich vielleicht selber schützen? Das ist halt auch so eine Sache. Mich würde noch mal interessieren, ob sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise deine Erfahrung mit Rassismus während der Corona-Pandemie geändert hat.
Ja, ich würde sagen ja. Also mir ist immer wieder, muss ich dazu sagen, dass ich ja keine Konflikte und Konfrontationen auf der Straße habe, weil ich eigentlich nur mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, schon vor der Pandemie. Mhm. Und dadurch hat sich für mich persönlich nicht so viel geändert, aber das, was ich mitbekomme, macht mir halt immer mehr Sorgen, dass ich dann immer auch mehr auf der Hut bin einfach und auch diesen Rassismus erwarte. Also man hat ja schon Berichte davon gehört, dass Menschen im Treppenhaus, also AsiatInnen im Treppenhaus mit hier Desinfektionsmittel eingesprüht werden. Und dass sie dann in den Bahnen angeschrien, angegangen werden und so weiter und so fort. Also das passiert auch hier in Hamburg. Also das ist nicht sehr weit weg. Und das macht dann auch Sorgen. Und ich habe auch lange einfach auch die Augen davor verschlossen, dachte, ja, Hamburg ist so links, das wird schon alles gut werden hier. Die Erfahrung wird nicht so schlimm sein. Ich hatte Glück einfach, weil ich dann, wie gesagt, nicht die öffentlichen Verkehrsmittel so oft nutzen muss, dass es mir widerfahren wäre.
Aber du hast mitbekommen, dass das passiert ist. Und
ja.
Ja, also alleine das finde ich ist ja schon irgendwie einfach ein Zeichen dafür, dass da was ganz doll falsch läuft. Das ist auch alleine dieser Tonus, mit dem die Pandemie aufkam, dass, um das jetzt mal mit harten Worten zu sagen, irgendjemand in China hat sich entschieden, eine Fledermaus zu essen. Das ist so das, was hier ankam. Ich sage es jetzt mit Absicht sehr dumm und platt. Ja. Ne?
Das ist natürlich nicht richtig.
Genau. Das ist nicht der Fall, aber das ist das, was halt, woraus dann weitere Sachen entstehen, wie die Asiatinnen essen immer so komische Sachen und deswegen passiert uns sowas.
Genau, das ist ja
durchaus gehört und gelesen, dass sowas gesagt wird. Und dann noch dazu die Sache mit dem wirklich aus dem Weg gehen, also im öffentlichen Raum, dass man sich wegsetzt oder die Straßenseite wechselt. Das finde ich einfach auch krass. Also ich habe es selber noch nicht beobachtet, aber ich weiß, dass es existiert.
Ich habe ja auch zum Beispiel die Berichterstattung, die nutzen halt immer wieder, wenn die über Coronavirus berichten, Bilder von AsiatInnen. Und selbst wenn sie sagen, ja, das meinen wir gar nicht so direkt, das haben wir auch nicht geschrieben, aber der Otto-Normal-Mensch sieht diese Schlagzeile, Coronavirus ist auch in Deutschland, sieht ein Bild von einer von AsiatInnen und denkt sich natürlich ihren Teil dazu. Das ist einfach so. Und auch, wie gesagt, Virus made in China. Trump hat auch immer wieder gesagt, the China Virus. Und auch rechtspopulistische britische Politiker haben das gesagt. Der Witz war dann, als die britische Mutante auftrat, haben in Deutschland oder woanders die Leute gesagt, dann the British Virus. Und dann hat er dann so gesagt, ja, nee, also nur weil die Mutation bei uns auftritt, heißt es nicht, dass es der britische Virus ist. Denkst du so, guck mal einfach mal ein halbes Jahr zurück in deinen Tweet und du hast genau dasselbe gesagt, ja, der Virus kommt aus China, deswegen heißt er China-Virus. Also die Leute merken halt gar nicht selber, also wie was eine Doppelmoral die dann haben.
Ja. Ja, es ist so lange witzig, bis man selbst betroffen ist.
Genau, das genau.
Ja, also ich finde auch einfach aus der Außenwahrnehmung, dass sich das während der Corona-Pandemie verschärft hat. Also der anti-asiatische Rassismus, dass das schon schlimmer geworden ist und dass das irgendwie auch so ein bisschen irgendwie einfach hingenommen wurde, habe ich das Gefühl. Also es wurde halt immer berichtet, ne, das, was ich gerade gesagt habe, diese platten Sätze. Und da hat aber niemand irgendwie, zumindest aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Bubble, hat irgendwie das so irgendwie mal was dagegen gesagt, sondern es wird einfach immer so hingenommen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, dass dann immer asiatische Personen gezeigt werden in der Berichterstattung, das ist mir gar nicht aufgefallen. Interessant.
Ja, also mir war es auch nicht bewusst, bis meine sehr gute antirassistische Bubble da auch eingegriffen hat und auch davon berichtet hat. Weil ich habe auch sehr, sehr viel gelernt einfach in der Zeit, was dann überhaupt als anti-asiatischer Rassismus gilt. Und auch dieses Framing ist halt auch für mich neu, auch darüber nachzudenken, wie Sachen formuliert werden und wie Sachen gezeigt werden. Und ja. Da muss halt in der Journalismus viel getan werden.
Was ich ganz schrecklich fand, war, das ist mir jetzt in Instagram angezeigt worden mehrmals, dass eine junge asiatische Streamerin in Deutschland mehrmals angegangen wurde in Streams live, weil sie war da unterwegs und du siehst halt unter anderem, wie sie angetäuschte Schläge bekommt, wie einfach Leute in den Stream reinkommen, sie nachäffen und alles drum und dran. Ja. Das ist so schrecklich. Ich habe halt dann irgendwann auch gesehen, dass dann auch Köln betroffen war als Stadt. Unter anderem habe ich das erkannt. Man denkt ja von sich, von seiner Stadt auch da meistens, zumindest dachte ich von Köln bisher ja, relativ tolerant. Aber wenn man sowas sieht, da wird auch dann das Happyland da wieder ein bisschen eingerissen. Und man denkt, nee, das ist Realität. Das ist egal wo.
War das ja. Video von der Frau, die sich so im Selfie-Modus gefilmt hat?
Ja, genau.
Achso, und dann, genau, sie hat so die Kamera, also sich das Handy quasi hochgehalten und im Selfie-Modus gefilmt und dann sind immer so von rechts und links so Leute rein und haben irgendwas.
Genau.
Ja.
Ja, okay, dann habe ich das Video auch gesehen. Ja.
Das habe ich völlig verdrängt, also als du es erwähnt hast, habe ich direkt Gänsehaut bekommen, weil das super unangenehm war, auch einfach, wie du schon sagtest, diese Ungerechtigkeit, das ist ja nicht direkt Ungerechtigkeit, aber dieses wie sagt man denn, also dieses Machtverhältnis einfach. Und die hat ja auch, die haben so viele falsche Sachen einfach gemacht, dass sie sich Schlitzaugen gezogen haben, die Sprache nachgeäfft haben, wie gesagt, diese angetäuschten Schläge gemacht haben. Und das tat mir einfach so unendlich leid einfach für sie und machte mich halt auch so wütend.
Vor allen Dingen, weil du ja auch ihre Reaktion direkt im Stream auch darauf gesehen hast. Sie hat halt, du hast halt gemerkt, wie sie versucht hat, die ganze Zeit immer doch alles zurückzuhalten. Und das war Gänsehaut, da ging mir das ganze Herz, quasi ist mir einfach kaputt gegangen. Es war so emotional schwer zu verkraften.
Das, finde ich, beweist aber ganz stark dieses Video. Also das tut weh und das ist unangenehm. Ja. Und das sieht, also man sieht ja ganz klar, dass sie Schockstarre ist, beziehungsweise einfach ganz unsicher ist und sich nicht traut. Und weswegen ich finde, dass das so wichtig ist, dass wir eigentlich mehr uns selber und unsere Umwelt darauf aufmerksam machen, dass es einfach mehr Menschen gibt, die auch einschreiten und helfen können. Ja. Es ist einfach so dieses, wir haben einfach Situationen, wo, egal was dann passiert, ob das jetzt ein verbaler Angriff oder vielleicht sogar ein körperlicher Angriff ist, wenn man sieht, dass das nicht okay ist oder das fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn man das beobachtet, dass man hilft und soweit auch irgendwie aufgeklärt ist, dass man sagt, okay, ich kann jetzt irgendwie die Situation vielleicht entschärfen, vielleicht die Person einfach ansprechen, fragen, ob ich helfen kann oder ob sie das okay findet. Gilt übrigens auch für Frauen. Ich meine, sie ist halt auch eine Frau, also eine weiblich gelesene Person. Und ich habe da ein bisschen mitgezuckt, weil mir das auch schon passiert ist. Also, ja. Natürlich, aber auch, also es war ja auch rassistisch, was ihr da passiert ist. Und war aber irgendwie auch, finde ich, so ein bisschen Bild davon, dass, was du gerade gesagt hast, Daniel, dass du gesagt hast, ich habe da Köln wiedererkannt, ich habe nicht erwartet, dass es das in Köln passiert. Das unterstreicht meine Theorie oder meine These. Arschlöcher gibt es überall.
Ja.
Überall auf der Welt. Egal welche Herkunft, welche Kultur, welche Ethnie sie haben, wie sie aussehen, es gibt überall Arschlöcher.
Ja.
Und du bist nirgendwo sicher. Du kannst nur versuchen, deine Umwelt und dich selber darauf zu sensibilisieren.
Ja, wirklich. Also das ist was, womit ich zumindest auch angefangen habe und wo man dann auch so die ersten Freundschaften bröckeln sieht, wenn man wirklich andere darauf hinweist und man merkt, dass sie immer noch darauf beharren, bestimmte Wörter zu sagen. Und dann denke ich mir einfach so, dann ist es bald mir die Freundschaft nicht mehr wert und dann war es das, weil ich möchte nicht mich mit Menschen umgeben, die Wert darauf legen, Wörter zu sagen, die andere verletzen. Und was ich halt, wo ich nicht müde werde, ist dann wirklich in mein persönliches Umfeld, sei es Arbeit, sei es Freundeskreis, wenn ich das Verhalten feststelle, dann dort anzufangen und das anzusprechen. Und ich glaube, wenn das wirklich jeder macht, dann ist es zumindest eine Chance und eine Hoffnung, die ich habe, dass dieses System nach und nach bröckelt. Aber ja.
Aber die Methode, die du machst, ist eine sehr einsame Methode. Wenn ich anfangen würde, jede Person aus meinem Leben zu streichen, die nicht einsieht, dass sie rassistische Sachen macht, sagt, dann werde ich relativ schnell einsam sein. Also kein Plädoyer dafür, nicht das anzusprechen, aber es kostet erstens Kraft. Und ich habe auch mit Freunden letztens gesprochen und die haben halt so rassistische Takes rausgehauen, wo ich erstens keine Energie hatte und mich dann gefragt habe, möchte ich die darauf ansprechen und sagen, das war rassistisch oder verliere ich die als Freunde? Das ist dann gibt's, fängt bei mir diese Abwägung an, ob ich das machen möchte oder nicht.
Wie ist denn so dein Weg mit sowas umzugehen? Also hast du da für dich schon irgendwie so einen Grundsatz gefunden oder also ignorieren oder ansprechen oder
ist das unterschiedlich? Es ist sehr stark eher ignorieren noch.
Okay.
Also ich versuche mich, also bei dir, Mandy, versuche ich das, wenn ich die Kraft habe, das anzusprechen. Weil ja, ich weiß nicht, ich finde, im Beziehungsverhältnis ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, nochmal. Bei Freunden, romantische Beziehung, genau. Bei Freunden und Freundinnen, besser gesagt, depends. Ich versuche das ein bisschen, aber manchmal sage ich auch, also es hängt ab, in welchem Zustand das Gespräch gerade ist. Und wenn wir, wenn es für mich möglich ist, mache ich das. Ansonsten, glaube ich, schweige ich auch zu vielen Sachen. Ich versuche mich aber zum Beispiel dann drauf, wie es auch immer geht, innerlich breit zu machen, sage ich mal so, für den Fall, dass was auf der Straße passiert, wo Menschen auch verbal oder halt körperlich eingegriffen werden. Aber ich glaube, das ist dann mein Kopf, der so viel Kopfkino macht. Aber dass ich einfach aware bin, um andere Menschen einfach zu schützen, die zum Beispiel nicht so fit sind wie ich oder halt auch so gut Deutsch beherrschen wie ich, um sich dagegen zu wehren.
Ja, ich finde, also Vorbereitung ist ja erstmal nicht schlecht. Also ja. Gut, man sollte jetzt nicht ständig in Alarmmodus sein. Das wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend, aber sich zum Beispiel so Sätze zurechtlegen oder irgendwie auf irgendwas vorbereiten, also das mache ich auch manchmal. Das kommt auch immer drauf an. Aber ja, ich glaube, da ist dein Satz mit dem Choose Your Battle schon richtig, ne? Also wie auch gerade die Situation ist. Und du hast mir aber erzählt, dass du auch schon Leute darauf angesprochen hast und dass es auch gut ankam oder beziehungsweise dann auch Einsicht gegeben hat. Also.
Ja, natürlich. Aber man weiß halt vorher nie, was passiert. Also vielleicht ist es auch mein System einfach.
Ja,
aber
ich gerade sagen, liegt es vielleicht auch daran, dass dir beigebracht wurde oder dass du einfach gelernt hast, dass es doof ist, wenn du es ansprichst, weil du bist ja dann die Person, die die Stimmung kaputt macht und jetzt gerade das rassistische, ernste Thema anspricht.
In ja, also dadurch, dass wir schon zum dritten Mal drüber reden, dann muss ich jetzt die Story dazu erzählen.
Darauf wollte ich nicht hinaus.
Du hast mich in die Enge gedrängt. Gut. Ich wollte es auch gerne erzählen, weil um einfach nur nochmal zu zeigen, wie Racial Gaslighting funktioniert. Mhm. Situation, ich sitze als einzige nicht weiße Person auf einer Hausparty zum Vorglühen. Es wird ein Witz gemacht, der rassistisch ist. Also es ist halt nicht stark rassistisch, aber schon wieder Klischees bedient. Irgendwas mit schwarzen Menschen. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Und ich sitze dann da und denke mir so, das war nicht gut, also spreche ich das mal an. Das war noch vor ein paar Jahren, bevor ich richtig eingestiegen bin in Antirassismus. Und habe schon langsam angefangen, mich zu informieren und so Sachen zu lernen. Und habe dann nicht mal laut gesagt, so, hey, das war gerade nicht gut, was du gesagt hast. Das war rassistisch. Ich weiß nicht, ob ich rassistisch gesagt habe, aber es war schlagartig still. Ich habe nicht mal rumgeschrien. Ich habe nur einfach gesagt, hey, das war nicht cool, das war rassistisch. Komplette Stille, also so wie jetzt einfach. Der Raum war komplett still und die starrten mich alle
gespannt.
An.
Wir hören gespannt zu.
Und ich saß dann da und sagte so, nö, das war's auch schon. Mehr wollte ich nicht dazu sagen. Und die waren so super perplex, waren dann so okay und haben sich die Stimmung dann wieder so langsam aufgebaut. Und meine Ex-Freundin hat dann zu mir gesagt, als wir uns losgemacht haben zur Party, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht die Stimme einfach kaputt machen. Und ich so, ja, okay, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Das tut mir voll leid jetzt, ne? Und habe mich dann irgendwann später bei der Gastgeberin entschuldigt, dass ich da das hätte nicht machen sollen. Das tut mir voll leid, dass ich da die Stimmung kaputt gemacht habe. Und das war einfach so krass, dass ich einfach dann auch diese rassistische Sozialisierung einfach und internalisierte Rassismus dann gesagt habe, nee, das darfst du nicht machen. Das war nicht gut so.
Ja, genau. Also ich sehe da sogar zwei schwierige Punkte. Einmal, dass die Person, die den Witz gesagt hat und auch alle anderen, die drumherum saßen, nicht reflektiert genug waren, um zu erkennen, dass das falsch war und sich auch zum Beispiel nicht entschuldigt hat. Und der zweite Problempunkt ist, dass im Nachhinein sogar nochmal gesagt wurde, dass ich hätte es sagen sollen. Also deswegen weiß ich ja, dass du da dir oft diesen Gedanken hast. Ich persönlich finde ja, dass du da sehr richtig und gut reagiert hast.
Ja, finde ich im Nachhinein auch. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so, oh fuck, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Und das geht, glaube ich, relativ vielen betroffenen Menschen, die noch nicht so weit sind. Ich bin auch nicht sehr weit, behaupte ich jetzt einfach mal. So wie Quattro Milf, die einfach jedem einfach in Grund und Boden schreit. guter Account, den man folgen sollte auf Twitter. Das ist eine schwarze Person, vielfach Mutter, wie man aus dem Namen schon hört, die schwarz ist, habe ich schon, glaube ich, erwähnt, und auch sich einfach aktiv einsetzt, auch auf Social Media, um auf Rassismus aufmerksam zu machen.
Ja, ich folge ihr auch. Sehr cool.
Kann ich auch nur empfehlen. Was soll ich dazu sagen? kurzen Fall davon. Egal, mach irgendwas anderes weiter.
Alles gut, danke erstmal, dass dass du die Geschichte erzählt hast.
Ja.
Ich finde, die ist so ein Paradebeispiel dafür, dass einfach ganz viele Personen noch gar nicht verstehen, wo Rassismus anfängt. Ne, dass einfach gesagt wird, hey, wieso, das war doch jetzt nicht rassistisch, du kannst doch nicht die Stimmung kaputt machen. Würde mir das passieren, und ja, mir passiert das ja auch, dass ich manchmal noch was Rassistisches sage, dann versuche ich immer zuerst zu sagen, oh, sorry, scheiße, Mist, jetzt habe ich was, also ne, dass ich erstmal sage, ja, kacke, du hast recht. Und dann auch einfach nachzufragen, wie man es besser machen kann.
So. Mhm. Ja, genau, das ist eigentlich die beste Variante, finde ich. Also natürlich die allerbeste ist gar nicht erst rassistisch zu sein, aber das ist ja unmöglich in dieser Welt. Fast unmöglich. Kleine Kinder können das noch, bevor sie das beigebracht bekommen. Und das zweitbeste ist, sich zu entschuldigen und daraus zu lernen.
Ja,
ja, absolut. Aber du, das ist genau der Punkt. Ich glaube, man muss auch von diesem Thema wegkommen oder von diesem Gedanken, ich muss jetzt perfekt sein und ich darf gar nicht mehr rassistisch sein, weil, also erstmal ich glaube, der wichtige Schritt ist erstmal zu akzeptieren, dass man rassistisch sozialisiert wurde, dass man da gewisse Defizite noch hat, aber sie zu erkennen und versuchen, sie besser zu machen und einfach auch sich zu entschuldigen und zu sagen, okay, dann sage ich das Wort jetzt halt nicht mehr. Also wie gesagt, es tut ja auch nicht weh.
Nee.
Ein Problem, was ich auch finde, ist, dass manche weiße Menschen einfach sich für zu woke halten, um sich selbst als rassistisch zu erkennen. Ich nutze das Wort woke sehr, sehr gerne gerade. Ich erkläre das mal, das ist ja sehr abstrakt gewesen. Ich hatte eine Diskussion gehabt und es ging um die sogenannten Schokoküsse. Bloß in der alten Form mit dem M-Wort. N-Wort, nicht M. Und es wurde dann immer wieder ausgeschrieben und ich dachte so, warum müssen wir das ausschreiben? Also, und die waren so, ja, guck mal, wir sind doch in dieser Gruppe und wir wissen ja alle, wie es gemeint ist. Und es ist ja nicht so schlimm, weil wir darüber diskutieren. Und ich meine so, also da habe ich auch irgendwann aufgehört zu diskutieren, weil ich habe auch nur ganz wenig dazu gesagt und dann auch dachte ich, okay, was soll ich denn jetzt noch sagen dazu, weil sie das einfach nicht einsehen wollen. Und ja, also jeder weiß, was N-Wort heißt. Wir müssen es nicht ausschreiben. Ja. Und das bringt der Diskussion keinen Mehrwert, das auszuschreiben.
Ja, ich finde sogar im Gegenteil, das macht es noch unbehaglicher.
Ja.
Aber das sind halt weiße Menschen in einem Chat und ich.
Ja, das ist, also selbst unter weißen Menschen finde ich das einfach, ich muss das nicht hören, ich muss es nicht lesen, ich muss es nicht sagen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Ja,
es muss vor allen Dingen auch nicht weitergetragen werden. Fertig.
Genau, genauso meine ich auch mit anderen Wörtern, ne? Also die wir halt gelernt haben, die wir vielleicht dann einfach, wo wir jetzt realisieren, das ist nicht so cool, ja, dann suche ich mal halt ein anderes Wort oder ich sage halt was anderes. Also es gibt ja Beispiele, du hast mich im Vorfeld schon eingenordet, Quint, deswegen sage ich das jetzt nicht. Es gibt ein anderes Synonym für Schnick, Schnack, Schnuck.
Und das, gesagt, das können wir gerne sagen, also auch vielleicht, um das aufzuklären einfach.
Ja, okay. Dann wäre das Xing, Shang, Shong.
Genau.
Und das habe ich früher immer gesagt. Also als Kind habe ich Schnick, Schnack, Schnuck kennengelernt mit Xing, Shang, Shong. Es gibt ja auch noch Stein, Schere, Papier. Und da haben wir letztens drüber gesprochen und dass das halt auch nicht cool ist. Und du kannst gerne erklären, warum.
Genau, also der sogenannte CCC-Slur, um das halt zu verstecken, damit man einfach weiß, was es ist. Also die Betroffenen wissen sofort, was es ist. Die Nicht-Betroffenen können das vielleicht wissen oder auch nicht, aber viele fragen immer nach, was ist das denn? Schreibt es doch mal aus. Und das ist halt nicht das in der Sache, wenn man Sachen halt zensiert, in Anführungsstrichen. Und Xing Shang Shong wird halt verwendet, um die Sprache von AsiatInnen als Allgemeinheit immer wieder zu, wobei ich glaube, es ist eher Chinesisch dann, zu mocken, was auch immer das deutsche Wort dazu ist, zu nachzuäffen.
Nachzuäffen, ja.
Und da kickt auch wieder mein internalisierter Rassismus, weil ich dann früher erklärt habe, ja, natürlich machen sie das, also aus einem guten Grund, ne, weil Chinesisch nur 350 verschiedene Laute hat, deswegen klingen sehr, sehr viele Wörter einfach identisch und Deutsch zum Beispiel 25.000 Laute oder 35.000 sogar. Und da habe ich mir selbst erklärt, wieso Xing Shang so existiert, wie es existiert. Kann halt sein, aber ist trotzdem nicht gut. Und ich habe auch schon mit Menschen drüber gesprochen und meinte, ich sehe ja kein Problem damit. Für mich ist es einfach nur, ne, Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann fängt mich auch so, ja, wenn es für dich nicht problematisch ist, ja, scheißegal. Für mich ist es halt problematisch. Richtig. Und es gibt wenn ja du sogar halt ein Wort dazu.
Es gibt ja sogar ein anderes Wort dafür, also Schnickschnack.
Ja, genau. Ja. Und das Problem fängt halt damit an, dass halt AsiatInnen ständig damit hinterhergerufen wird. So, um sie zu mocken, zu
ärgern.
Ja, ärgern, ärgern, zu ärgern. Um auf die Sprache. Das Wort Mocking ist halt so gut einfach. Sorry, was hast du gesagt?
Ja, um einfach zu auf die Sprache zu reduzieren, was halt ein Merkmal einfach
genau
ist, was denen zugeschrieben genau wird. Ja.
Und selbst wenn es dieses Ching Chong Chong früher einfach mal nicht offensive war, ist es heute halt so.
Ja. Mhm. Dazu fällt mir auch gerade noch das ein, kennt ihr dieses Kinderlied Drei Chinesen mit dem Kontrabass?
Weirdes Lied, wenn man drüber nachdenkt. Okay. Und es ist sogar auf... Ja, sorry. Seht.
Ich wollte nur sagen, das hat ja auch mit der Sprache zu tun, weil man ändert ja im Laufe des Liedes die Vokale, richtig?
Ja.
Genau.
Das ist mir jetzt gerade spontan nochmal aufgefallen, gerade wirklich so in diesem Moment, dass es halt zweierlei rassistisch ist, weil erstens, was machen drei Chinesen mit Kontrabass? Das ist halt super weird. Ja. Dann halt, dass die Sprache dann schon wieder so nachgeäfft wird. Ja. Weil du änderst, dadurch, dass du alle Vokale auf einen Buchstaben änderst, klingt das halt schon, wenn ich so im Kopf das durchgehe, sehr asiatisch in Anführungsstrichen. Und ja, falsch, die Sprache genau, auch.
Das ist falsch. Und ich kenne das halt aus meiner Kinderzeit, ne? Kindergarten.
Ja, ich habe es auch mitgesungen.
Das oddly weird.
Ja, aber ich war ja nicht auf dem asiatischen Kindergarten in jeglicher Form, sondern war ja auf sogar dem katholischen Kindergarten, aber das hat nichts mit meiner Erziehung zu tun, sondern es war einfach nur von Katholiken geleitet. Und auch in der Grundschule, ne, alles weiß. Ich war so der einzige nicht weiße Mensch so. Außer Simon Desue. Weirder Drop, aber Simon Desue war mit mir in der Grundschule.
Ah, okay.
Okay.
Fällt mir gerade schon spontan ein.
Grüße gehen raus.
Oder lieber nicht. Lieber nicht.
Nee, lieber nicht.
Keine Grüße gehen raus.
Also würden ja nach Dubai gehen, ne? Also.
Ja. Ja, wer weiß. Also vielleicht noch ein paar.
Wir schweifen vom Thema ab.
Ja, genau. Mir fällt gerade noch ein, mir fallen gerade immer mehr so Beispiele ein, wo wir letzte Tage auch drüber gesprochen hatten, in der Wahrnehmung von People of Color. Dass man, wenn man jemanden beschreibt, zum Beispiel in einem Film oder so eine Person oder eine Figur beschreiben möchte. Und wir hatten das doch gerade mit Quint, wo wir, was hatten wir geguckt? WandaVision? Mhm. Ja, also die Serie WandaVision und wo ich eine Figur beschreiben wollte. Und ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber ich habe ihn beschrieben mit der Sword Agent, na, du weißt doch, der Asiate.
Okay.
Und das ist mir aufgefallen, also mir ist es selber aufgefallen, dass wenn man Leute beschreibt, dass man zum Beispiel nie sagt, die weiße Person, so als Merkmal. Also man sagt, die schwarze Person, die asiatische Person, aber wenn du jetzt jemanden beschreibst und du sagst diese zum Beispiel diese beiden Merkmale nicht, dann geht man immer von der weißen Person aus.
Mhm. Mhm. Der Witz ist, mein internalisierter Rassismus hat mir reingekickt und gesagt, natürlich sagt man das nur für Minderheiten, weil die Mehrheit ja weiß ist, aber macht es halt nicht besser, ne? Also
ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte, wenn ich Personen beschreibe, dann auch einfach sagen, die weiße Person. Also, wenn ich jemanden beschreibe, sage ich, ja, die, keine Ahnung, lange, braune Haare, weiß, trägt eine Jeans und eine rote Jacke, irgendwie so. Also, dass ich einfach das mitsage.
Ja, also ich glaube, es ist ein guter auch ein Augenöffner für andere Personen, die das noch nicht begegnen sind. Dann sagst du, hä, wieso sagst du das denn? Dann sagst du, naja, ich sag ja auch der Asiate, die schwarze Frau so und deswegen sage ich jetzt auch die weiße Person.
Ja. Aber ist das dann nicht so, als würde man das quasi alles also ich kenne das nur aus dem Buch Exit Racism, wo es dann auch hieß, dass wenn man sagt, ich sehe keine Farben, für mich sind alle gleich, dass man dadurch das Problem halt selber gar nicht angeht und weiter bestärkt quasi dadurch, dass man es normalisiert.
Ja, gute Frage.
Ja, sorry, mach erstmal die Frage.
Das war's.
Also da die Frage, es ist, ich will es noch nur genauer ausführen, das ist halt nicht normalisiert, sondern man übersieht in Anführungsstrichen dann dadurch die Probleme von schwarzen Menschen.
Ja, genau.
Dadurch, wenn man sagt, ich sehe keine Farbe, keine Hautfarbe, das ist mir alles egal, ignorierst du einfach deren Lebensrealität.
Genau, richtig. Darauf wollte ich hinaus, ja.
Ja, genau.
Weißt du, ich dann, also ich meine, wenn man es beschreibt, dann sehe ich ja eigentlich die Farbe. Also.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das auf dich bezogen war. Ich habe das nicht so verstanden.
Nee, das war allgemein gesprochen. Okay. Also tut mir leid.
Ja, weil, alles gut, dann habe ich das jetzt nur auf meine Frage bezogen, beziehungsweise auf meinen Beschreibungsansatz. Anyway, wenn wir herausfinden, dass das nicht cool ist, dann bin ich immer gerne bereit, das zu ändern. Denn also, wir wissen ja, wir können uns immer verbessern.
Genau, zum Glück spreche ich ja für alle AsiatInnen und sage, das ist völlig okay.
Ja, mal schauen. Also, das finde ich ja so cool, dass wir unseren Sprachgebrauch immer ändern können und anpassen können.
Ja.
Verbessern können. Ja, Quint, hast du denn noch irgendwelche Ratschläge, die du anderen geben kannst, um mit fremden oder eigenem rassistischen Verhalten umzugehen oder zu erkennen?
Ja, natürlich. Ich habe mich ja vorbereitet. Also das Erste, was man machen sollte, ist lernen und lesen. Ganz, ganz viel, um einfach auch zu verstehen, warum etwas rassistisch ist. Das ist etwas, also da habe ich mir auch angefangen, so um einfach solche hilft das manchmal auch, die Hintergründe zu sehen, also die historischen Hintergründe dazu, um das in diesem Kontext dann zu bewerten. Mhm. Das ist zum Beispiel auch sehr spannend, weil dann ist noch ein bisschen einfacher fällt und auch, sagen wir mal, verdeckten Rassismus nochmal möglicherweise aufdecken kann. Da bin ich noch nicht so sicher, weil ich noch nicht mit Menschen darüber gesprochen habe. Ja, kannst und du ansonsten. Das empfehlen? Natürlich Tupoka Ogettes Exits Racism und Alice Hasters Buch, ich habe den Titel noch nicht vor Augen.
Was weiß ich?
Das, was Weiße über Rassismus wissen wollen, aber nicht reden wollen, irgendwie sowas.
Nicht hören wollen oder so. Ja, irgendwie sowas, genau.
Ich werde mal direkt das nachgoogeln, weil peinlich, dass ich da das nicht weiß. Was weiße Menschen nicht über Rassismus, okay, das hört schon wieder auf. Doch hier, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
Ach so, genau, ja.
Ist aber auch ein sehr langer Titel, also ich vergesse ihn auch immer.
Ja. Es gibt dann auch, wenn man lieber auf Englisch das lesen möchte, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch schon wieder zurück habe, das ist Why I Am No Longer Talking to White People About Race. Hm. Hat ein bisschen länger gebraucht, um das zu googeln, von Rini Edo Lodge. Das ist eher die britische Sicht drauf, aber in den meisten Fällen, das sind alles Bücher über schwarzen Rassismus, sage ich mal so. Aber das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil manche Sachen kann man einfach mit anti-asiatischem Rassismus relativ synonym oder analog nutzen. Ja. Mir ist kein anti-asiatischer Rassismusbuch bekannt oder anti-anti-asiatischer Rassismusbuch bekannt, aber ich habe auch nicht richtig nachgeschaut bis jetzt.
Ja, aber ich finde die Bücher schon ein guter Einstieg auf jeden Fall. Also die ersten beiden habe ich ja selber auch gelesen bzw. gehört als Hörbücher.
Stimmt, die gibt es ja kostenfrei auf diversen genau. Streaming-Plattformen.
Genau. Ja. Und das finde ich ist ein sehr guter Tipp. Also hat mir auch sehr viel Erkenntnis gebracht und Augen geöffnet.
Ja, bei mir auch. Ich habe das Hörbuch zu Exit Racism habe ich auf dem Weg immer zur Arbeit und von der Arbeit weggehört. War eigentlich ein Fehler, weil ich immer mit schlechter Laune auf der Arbeit saß, weil ich dachte, boah Gott, ist das alles schrecklich. Ja. Aber es war wichtig, das zu hören. Und was weiße Menschen über Rassismus was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, das lese ich gerade und als nächstes dann auch Deutschland schwarz-weiß. Weil ich glaube, man kann eigentlich nicht genug über das Thema sich irgendwie sensibilisieren und Sichtweisen wahrnehmen, weil das spiegelt ja immer nur eine Sichtweise von einer Person da, beziehungsweise von zwei, drei teilweise, aber man möchte die Erfahrungswelten einfach kennenlernen und dann wissen und darauf achten können, was einfach nicht sein soll.
Es ist auch erschreckend, wenn man in einen Buchhandel reingeht, dass man nach diesen Büchern aktiv suchen bzw. nicht finden kann. Also, ist einfach gar nicht das. Also, ich habe bei uns im Mercado habe ich mal reingeschaut in den im Hugen
Hugendubel?
Nee, das war egal, ein Buchhandel einfach. Mhm. Und da habe ich sehr lange nach einem Buch geschaut und das war einfach nicht da. Also zum Beispiel gerade Exit Racism habe ich speziell gesucht. Dafür habe ich eine kleine feministische Buchhandel in der Schanze, bin ich reingekommen und der erste Aufsteller, also das erste, wo man gegenrennt, das erste Regal, was mitten im Raum steht, ist vollgefüllt mit diversen antirassistischen Büchern.
Nice.
Also alles Hasser, Buch, Exit Racism, Deutschland schwarz-weiß und diverse andere noch, die ich gar nicht gekannt habe. Und auf der Rückseite war irgendwie ganz anderen Krams noch, also auch sehr, sehr gute Bücher. Noch keine Zeit, alles zu lesen natürlich. Und die haben auch ganz viele feministische Bücher, die da drin verstecken. Also um kurz ein bisschen Werbung zu machen für die Schanzenbücherei, wenn ich das machen darf, unbezahlt. Disclaimer und so. Sehr schöne Buchhandlung und das wird von einer Frau geführt. Auch noch ein netter Fact, den man dazu hat. Ne?
Wenn ich euch mal besuchen komme, möchte ich da unbedingt vorbei.
Ja,
ja, machen wir. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ein kleiner süßer Laden. Dann, ja, bevor ich das noch vergesse, ein weiterer Tipp, den ich habe, wo ich auch selbst immer das versuche anzuwenden, ist, mich immer zu fragen, würde ich mich anders verhalten oder wäre die Situation anders, wenn ich diese Person mit einer weißen Person austauschen würde?
Das ist eine sehr gute Vorstellung. Sehr gute Übung.
Also würde ich lauter, langsamer schreien, wie es auch immer, wenn ich nicht mit einer schwarzen Person reden würde. Und es ist halt schwierig, zu sagen, okay, vielleicht versteht sich nicht so gut Deutsch, aber das muss man halt dann die Leute nicht so laut, langsamer Deutsch reden und lauter Deutsch reden und vereinfacht Deutsch reden, weil dann sollte schon davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die hier sind, wenn sie dich auf Deutsch ansprechen, wenigstens dein Deutsch verstehen, auch wenn sie selber nicht so gutes Deutsch sprechen.
Ja.
Beispielsweise, das war das Letzte, was mir jetzt widerfahren ist, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr übertrieben langsam, übertrieben laut und sehr große Handgesten gemacht habe. Ich meine, sie ist ja nicht blind, sondern sie ist einfach nur schwarz.
Als Kontext, vielleicht, sie hat nach dem Weg gefragt, ne?
Genau, sie hat nach dem Weg gefragt, sorry. Ja, ich war schon in meiner eigenen Gedankenwelt und shame on you, dass ihr nicht Gedanken lesen könnt.
Ja, sorry.
Nee, also sie hat nach dem Weg gefragt und statt, dass ich dann einfach normal meine Gesten gemacht habe und normal laut gesprochen habe, habe ich sehr einfache Sätze plötzlich gemacht und sehr deutlich die Sätze betont und auch die Handbewegung sehr, sehr groß gemacht. Und dann habe ich mich dann selber gefragt, so würde ich das machen, wenn ich mit einer weißen Person reden würde? Und wenn die Antwort ist nein, dann muss man nochmal drüber nachdenken, ob man dann, wie man das besser machen kann nächstes Mal. Man sollte halt, ja, also meine Taktik wäre dann erstmal normal zu sprechen und wenn sie es nicht verstehen würde, langsam das Vokabular einfacher machen und deutlich dazu betonen, also dass man nicht sofort einsteigt, als würde sie einfach gar kein Deutsch sprechen können oder total dumm sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist dann wieder verletzend, bin ich der Meinung.
Mir fällt gerade ein, mir ist mal passiert, dass mich eine Person nach dem Weg gefragt hat und die hat sehr, sehr schlecht Deutsch gesprochen. Und dann habe ich angefangen, mit der Person auf Englisch zu sprechen, weil ich dachte, die spricht dann, also die versteht dann Englisch besser.
Mhm.
Vielleicht auch nicht so cool.
Nee, ja, wenn man nicht sofort, also man kann ja.
Man kann ja also, fragen.
Ja, genau, man kann ja fragen. Also, wenn du merkst, dass das eine starke Sprachbarriere ist, kann man ja das anbieten. Aber ja, das von vornherein zum Beispiel, mich auf Englisch anzusprechen,
ja,
fühle ich mich schon nicht gut dabei, weil das wieder ja, das Othering ist, dass es einfach davon ausgeht, dass ich einfach nicht Deutsch sprechen kann.
Ja, genau.
Hm.
Auch nicht cool.
Ja.
Krass, also es ist so interessant, wie immer so zwischendurch man so zwei, drei Erinnerungen kriegt und denkt, oh, ja, nicht so cool. Aber das ist ja einfach auch der Beweis, ne, dass da noch einiges zu tun ist.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wir sind schon fast am Ende, aber mir ist noch was aufgefallen, das ich nicht erwähnt habe, was bei AsiatInnen sehr viel öfter passiert, glaube ich, als bei schwarzen Menschen an Rassismusformen.
Ja, hau immer gerne
raus. Positiver Rassismus. Ist das euch ein Begriff?
Ja. Nein. Ich kann.
Sehr gut, Daniel. Aber ja, Manny, erklär das mal, wenn du das kannst.
Ja, du kannst ja mal sagen, ob das richtig ist. Positiver Rassismus, wenn man zum Beispiel sagt, du müsstest doch total gut Mathe können oder Klavier spielen, weil du bist ja Asiate.
Genau, das ist positiver Rassismus.
Ja. Das also, dass man erstmal Positives dir unterstellt, aufgrund deiner Herkunft oder deines Äußeren.
Genau, das klingt ja erstmal gut, weil es ja positive Sachen sind. Der Haken daran ist, deine eigenen Anstrengungen, oder nicht deine, also eure nicht, aber meine eigenen Anstrengungen werden dafür einfach untergraben oder nicht wertgeschätzt. Weil wenn ich eine Einzelmatte schreibe, heißt es, ach, du bist ja Asiate, du kannst es ja. Dass ich dafür gelernt habe, ganz schwer, weil das Thema mir zum Beispiel nicht lag, wird einfach vergessen dadurch. Oder du kannst ja Klavier spielen. Oder wenn ich nicht Klavier spielen kann, was dann? Dann bin ich ein schlechterer Mensch oder was? Also es ist halt alles halt immer dann trotzdem noch schwierig. Und das ist halt, ja.
Das ist dir schon passiert?
Ja. In der Schulzeit, auch im Studium. Du kannst es ja doch, du kannst ja gut Mathe, du bist ja Asiate.
Also krass, das hat auch schon wieder krass, auch mit Klischees und
definitiv.
Ja, dieses, alle AsiatInnen sind gut in Mathe und können irgendwie ein Instrument spielen, mindestens eins.
So. Ja. Das ist ein
krasses Klischee, mit dem man aufwächst.
Ja, also ich habe es halt am Anfang nicht so stark gespürt, weil das Problem ist, ich kann das halt alles. Also, Daniel, deine Chance, rassistische Klischees raushauen über Asiaten. Fang an, ich werde dir alle bestätigen können fast.
Okay, ich kriege es häufiger mit, dass gesagt wurde, im Gaming sind die Asiatinnen einfach super krass.
Okay, da hast du mich bei einem getroffen, wo ich nicht so gut bin. Aber ich bin vielleicht besser als der Durchschnitt, aber ich bin nicht so krass. Damn, ich bin schlecht angefangen.
Made-in-China-Produkte sind wirklich immer schlechter.
Also du musst dich auf mich beziehen, sonst kann ich das nicht dazu.
Also sowas wie du spielst Klavier oder du spielst Geige.
Ja.
Okay, du spielst Klavier und du spielst Geige?
Ja.
Okay.
Also habe ich mal gespielt, also aber das.
Wie viele Klischees sind mir jetzt eigentlich? Ich glaube, so viele fallen mir gar nicht ein.
Das ist eigentlich eher positiv, dass du nicht so viele Klischees hast.
Das stimmt, das ist positiv. Also ich würde zum Beispiel das noch mit dem Job, ne? Also du bist Wissenschaftler oder Doktor oder Anwalt oder was ist es noch? Einer dieser Berufe.
Ärzte genau. Halt, ne? Genau. Ja, natürlich. Also ich kann noch ein paar weitere nennen, einfach mal, um euch das auch zu zeigen, was es so alles gibt. Zum Beispiel halt gute Mathe, Instrumente spielen. Ich habe Karate gemacht, deswegen habe ich sehr große Probleme gehabt, dass das dagegen anzugehen, weil dadurch fiel mir das nicht wirklich als Rassismus auf.
Das ist voll das Klischee, ne? AsiatInnen machen alle irgendwie Kampfsport.
Ich habe meine Zeit lang ein bisschen Bullshit erzählt, habe gesagt, alle AsiatInnen müssen aufgrund der internationalen asiatischen Gesetze, also International Asian Law, IAL, müssen sie ab dem dritten Lebensjahr Kung Fu oder eine äquivalente Sportart machen. Habe ich sehr gut verkaufen können.
Ja. Aber das ist echt so, du bedienst echt viele Klischees.
Ich glaube, ein Klischee ist noch, dass sehr viele AsiatInnen kurzsichtig sind. Ich trage eine Brille.
Okay.
Ich bin kurzsichtig. Ja. Was noch?
Brille kommt auch immer so ein bisschen mit Geek und Nerd.
Ja, liest du Mangas, guckst du Animes? Ja, genau. Ja, mache ich halt auch.
Du bist ein wandelndes Klischee.
Ja, genau. Deswegen war es halt so schwierig für mich, mich dagegen, also um das zu verstehen und zu wehren. Also wir haben dieses Spiel gespielt, damit, um einfach zu zeigen, wie schwierig es auch für mich war, das zu erkennen, also positiven Rassismus und auch Rassismus allgemein früher. Das sollte ich dann natürlich nicht mit anderen Leuten spielen.
Keine Sorge.
Ich weiß nicht, vielleicht versteht ihr das, was nicht so cool ist.
Wir verstehen das, auch wenn wir keine Einzelmatte hatten.
Sehr gut.
Nee.
Daniel?
Nein, ich hatte keine Einzelmatte.
Das ist doch einfach assumed, ne?
Mathe war auch einfach schlimm, sobald Buchstaben mit dazu kamen. Da war so, nee, okay, gut, hier bin ich raus. Tschüss.
Je mehr Buchstaben, desto schöner wurde die Mathematik.
Oh Gott. Ja, ich war eher so mehr in dem künstlerischen Bereich und Sport. Also das, was in Deutschland nicht gefördert wird in der Schule.
Diese Satisfaction, wenn du eine Formel in der Quantenmechanik umbaust, die immer größer und größer und größer wirst und plötzlich schrumpft sie wieder auf einen kurzen Term zusammen.
Quint, aber auch genau deswegen machst du Grundlagenforschung.
Ich bin nicht gut in Quantenmechanik und Mathe, also auf dem Niveau Mathe gewesen, aber also wenn du das siehst, ist es einfach wunderschön. Ich glaube, Mathe ist so ein bisschen, das ist so wie so ein Gesicht würde nur die eigene Mutter lieben oder so, will man ja dazu sagen.
Ja, das ist vergleichbar. Ja. Hm. Naja. ja, aber auf jeden Fall danke, dass du uns das nochmal mit dem positiven Rassismus erklärt hast, weil ich finde, das ist auch immer so ein Thema, was viele als Ausrede nutzen, das dann trotzdem zu sagen. Ne, dieses, ja, ist doch positiv gemeint, ist doch ein Kompliment.
Ja, genau.
Ja, es ist halt nicht.
Dasselbe ist das Problem ist, man kann es ja leider auch sehr einfach auf alle anderen Diskriminierungsformen, nicht alle, glaube ich, so spontan kann man das immer auf Sexismus drehen. Ach, war da doch nur ein Kompliment.
Ja.
Auf den Körper beziehen. Das will ja keine Frau oder weiblich gelesene Person einfach so spontan auf der Straße hören. So wenig, wie ich halt gerne über meine Mathe-Skills reden möchte auf der Straße.
Ja.
Ja. Ja.
Haben Leute dich eigentlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das eigentlich weiß ich das ja auch, aber da können wir nochmal drüber sprechen, über das, wo kommst du eigentlich her?
Oh ja, das habe ich völlig vergessen. Ja.
Wo kommst du wirklich her, Frage.
Ja, auf Englisch gibt es einen sehr schönen Sketch, where are you from? Und je länger es from wird, desto weiter geht es die Wurzeln zurück. So, das ist halt der Gag daran. Also, spielen wir das Spiel mal. Daniel oder Mandy, wer möchte? Wir spielen einfach Spiele. Das finde ich gerade ganz gut.
Okay.
Ja, mir ist egal. Daniel, mach ruhig.
Ja klar, mach ich. Quint, where are you from?
Nee, machen wir auf Deutsch. Also, ist einfacher. Es wird ja dieselbe Antwort sein.
Okay, gut. Quint, woher kommst du eigentlich?
Aus Hamburg.
Nein, ich meinte, woher kommst du eigentlich wirklich?
Aus Langhorn?
Nein, wirklich. Woher?
Ja, genau. Und dann irgendwann so, ach so, du meinst. Also,
deine Eltern.
Genau, das ist dann die nächste Frage. Die. Da könnte ich natürlich ansetzen, aber dann habe ich auch keinen Bock mehr und sagen, die kommen auch aus Hamburg, aber die kommen dann aus Vietnam.
Und dann sagen die Leute so, ah ja, wusste ich's doch.
Genau. Genau. Aha. Genau so. Denkst du so, aha, woher wusstest du das denn jetzt schon wieder? Ha, so,
ich bin schon mal kurz.
Diese Frage ist einfach, schon, das gehört dann wieder zur Kategorie Othering, dass ich dann nicht einfach als Deutscher oder als Mensch wahrgenommen werde, sondern es muss ergründet werden, woher, also wo meine Wurzeln liegen.
Ja.
Das hat ja gar nichts damit zu tun, also schon natürlich, also ich wurde ja so erzogen, aber ob meine Eltern aus Vietnam kommen, tut es ja nicht, dass sich irgendwie mein Charakter stark ändert. Also ich bin natürlich dann weiß, wenn man so davon ausgeht, ne? Aber das hat ja nichts mit dem aktuellen Gespräch zu tun und bringt eben auch keinen Mehrwert.
Ich habe das aus einem der beiden Bücher, über die wir gesprochen haben, vielleicht sprechen es sogar beide an, dieses Thema mit dem, dass man sich nie richtig zugehörig fühlt, das habe ich so im Hinterkopf gerade. Ich glaube, das hattest du auch, dass du so, also korrigiere mich gerne, dass du mal gesagt hattest, du weißt ja nicht, ob du, also die Identitätskrise, ne, bist du halb Deutsch, halb Vietnamese oder, also das, dieses Zugehörigkeitsding, weil dadurch, dass man immer gefragt wird, hat man ja dann keine Zugehörigkeit, weil man denkt, man ist irgendwie nicht Teil dieser Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist.
Ja, genau. Das ist halt ja, dieses Othering, ne? Ja. Genau. Und wenn es einmal einem vor Augen gehalten wird, ist es halt schon traurig. So, um das so zu formulieren. Ich meine, was mir gestern noch aufgefallen ist und dass ich das nochmal aufgeschrieben habe, deswegen ist es so schön, dass wir gerade drüber reden. Es ist eine Kleinigkeit nur, aber trotzdem finde ich das sehr traurig. Ihr seid doch bestimmt schon mal in Urlaub gefahren, ne? Und dann seht ihr, seid ja irgendwie so ein Souvenirshop und dann gibt es da so Anhänger mit der Stadt Rom oder so und dann steht ein Name drauf.
Ja.
Ich werde unwahrscheinlich jemals einen Anhänger oder eine Tasse finden, mit meinem, wo mein Name draufsteht. Obwohl ich schon einen deutschen Namen habe.
Stimmt.
Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es ist ein bisschen traurig. Ich suche trotzdem immer wieder danach, wenn ich dabei vorbeikomme.
Magst du das erklären mit deinem eingedeutschten Namen?
Ich heiße ja Quint, das ist ja aus dem Latein von Quintus der Fünfte. Ich bin der Erstgeborene, also das Matter. Aber es ist aus von meinem vietnamesischen Namen, das am innigsten geschrieben wurde. So, und ich hieß noch die ersten drei Lebensjahre mit meinem vietnamesischen Namen, Nguyen, heißt das. Und don't you dare, das nachzusprechen. das ist die Geschichte dahinter.
Ja, okay.
Weil einfach meine Eltern schon gedacht haben, ja gut, mit den vietnamesischen Namen wird es halt sehr schwer sein, dass es richtig ausgesprochen wird, dass man überhaupt richtig angesprochen wird. Und das ist trotzdem mit Quint immer noch sehr, sehr schwierig. Dass die Leute immer zögern. Also ich hatte einen Workshop letztens gemacht, so in der Volkshochschule online, und alle Menschen wurden mit ihren Nachnamen angesprochen. Herr Müller, Frau Schäfer, was auch immer. Und als ich dann was gesagt hat, hat er meinen Namen nicht erwähnt. Einfach um, ich meine, ja klar, um halt einfach zu vermeiden, dass er den Namen falsch ausspricht. Aber das Nichts, also wir sind alle sehr respektvoll, ich will sie alle siezen, dass wir auf einem ordentlichen Niveau reden, aber einfach meinen Namen überhaupt nicht zu erwähnen, ist einfach so, okay, du bist es nicht wert, mit Namen angesprochen zu werden.
Ja, oder aus Angst, dass es dann einfach falsch ist, ne?
Ja, genau, aber dann würde ich dann lieber sagen, verzeihen Sie, wie spricht man Ihren Nachnamen aus?
Genau, das wollte ich gerade fragen, wie es für dich am angenehmsten wäre, wie man dich fragt.
Ja, also es gibt ja zwei Extremen, das falsch auszusprechen oder es gar nicht auszusprechen. Das hat er beides mal gemacht und dann hat er das falsch ausgesprochen, weil er meinen Quint mit reingenommen hat in meinen Nachnamen. Sei es drum, also am liebsten würde mir das sein, wenn man mich danach fragt, würde ich jetzt spontan sagen. Einfach sagen, so, verzeihen Sie, ich kann Ihren Namen nicht richtig aussprechen, würde ich ihn gerne richtig aussprechen, wie wird es korrekt ausgesprochen? Und dann sage ich ja, das heißt dann so und so, und dann macht er das dann so gut wie möglich, ist dann für mich am besten.
Ja, das finde ich auch ein guter Ratschlag. Ja. Ich finde, das ist auch irgendwie die respektvollste Art und Weise, ne? Also, ich finde es ja auch nicht schlimm, einfach zuzugeben, dass man sich nicht sicher ist oder nicht weiß, wie man es richtig ausspricht, und dann einfach zu fragen.
Ja, genau. Es gibt auch so Horror-Stories, wo Leute einfach sagen, das ist mir zu schwer, du heißt es einfach Peter.
Ja.
Haben leider sehr, sehr viele Lehrer auch zum Teil gemacht, LehrerInnen. Und das ist halt für die Kinder gar nicht gut. Dass ihr Name nicht mal, also wenn man ihren Namen nicht mehr richtig aussprechen kann, wie kann man dann ihre Belangen denn überhaupt ernst nehmen?
Ja. Ich glaube, da steht einfach viele vor so einem inneren Problem, so wie mache ich das jetzt? Und statt sich zu stellen und eine Lösung zu finden, ist es einfach immer, man umgeht es einfach. Und das ist halt einfach was schwierig ist, aber einfach der einfachste Weg. Und ich glaube, das machen viele, und ja, auch das ist halt ein weiterer Stein quasi in der Mauer der Gesellschaft, die für sowas gelegt wird.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, ne, also erstmal vielleicht einfach hinhören, lernen und ich denke, bereit sein, auch was zu ändern und auch zu akzeptieren, dass man vielleicht was Falsches sagt oder irgendwas nicht richtig ist. Ich glaube, das ist auch der erste Schritt. Und was du auch gesagt hast, wir sind ja nicht frei von Rassismus, und wir können es halt nur ändern, wenn wir daran arbeiten und nachfragen und auch zuhören. Ich denke, wir kommen so langsam zum Ende. Quint, hast du noch letzte Worte, die du sagen möchtest?
Nee,
alles gesagt.
Alles gesagt, alles auf einer Liste abgestrichen, ausgekreuzt, und lernt einfach. Hört zu, redet nicht über, sondern mit den Menschen, die betroffen sind, also diese typischen Sachen, die man so sagen kann, um gute Allies zu sein.
Sehr schön, ja, sehr gut. Also das sind doch gute letzte Worte, finde ich. Kann ich auch nur so unterstreichen. Und an dieser Stelle würde ich dann erstmal vielen, vielen Dank sagen, dass du bei uns zu Gast warst. Und dass du deine Erfahrungen und deinen Blickwinkel mit uns geteilt hast und uns somit einen neuen Blickwinkel gegeben hast. Das fand ich sehr wichtig und ich habe auch sehr viel gelernt.
Ja, auch ja, von mir vielen Dank für die Einladung.
Auch von mir vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen über alles gesprochen hast. Also vielen, vielen Dank, weil ich habe echt auch nochmal vieles gelernt und das wird wahrscheinlich mein weiteres Doing in dem Leben dann weiter beeinflussen.
Ja, das freut mich, dass du oder dass ihr beide auch was draus gelernt habt, weil das ist ja, also für mich zum Glück nicht so schlimm, aber für andere kann es halt sehr, sehr viel schlimmer sein, über Erlebnisse zu reden. Und ich hoffe, dass ich das auch dem gerecht geworden bin, da ich ja auch aber nicht so krass bewandert bin da drin. Also gibt es halt deutlich bessere und wissendere Menschen im Internet, die das eigentlich, also wenn man wirklich das gut theoretisch dann angehen möchte, auch da besser machen könnte.
Absolut, aber du hast uns einfach deinen Standpunkt gezeigt und das ist auch wichtig und damit schon sehr, sehr viel getan und sehr viel Aufklärung betrieben und es ist halt auch wichtig, dass jemand anfängt, darüber zu reden. Mhm. Und genau, ja, wir haben schon Danke gesagt. Ich sage auch nochmal Danke an unsere ZuhörerInnen. wenn ihr euch auch mitteilen möchtet, vielleicht auch mal zu Gast sein wollt bei uns, wenn ihr Themen habt, die wo ihr der Meinung seid, die sind unter den Tisch gefallen und die sollten da mal rausgeholt werden, könnt ihr uns sehr gerne kontaktieren. Mich erreicht ihr auf Twitter und Instagram unter dem Handle m-j4y. Und Daniel, wie erreicht man dich?
Also, man erreicht mich bei Twitter unter dem Handle Hideto1988 und bei Instagram unter dem Handle Würstchenbrat.
Genau. Und Quint, möchtest du auch gerne erzählen, wo man dich und wie man dich erreicht, falls jemand Feedback und Fragen an dich hat?
Ja, gerne. Man findet mich auf Twitter und Instagram mit demselben Handle. Das ist, da kommt mein Weep-Sein ein bisschen hervor mit Kusanagi. Statt mit K wird es mit Q am Anfang geschrieben. Das ist das berühmte japanische Schwert oder von Ghost in the Shell Major Kusanagi. Vielleicht ist es okay, das soll ein bisschen zu viel Weep sein, habe ich gemerkt. Ihr werdet mich schon finden.
Ja, alles gut. Ansonsten schreiben wir es auch nochmal in die Beschreibung vom Podcast. Gut, damit bleibt mir nichts anderes, als nochmal Danke zu sagen, Quint.
Hast du dir auch sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich, auch wenn es ein sehr schweres Thema war, muss man dazu sagen. Es ist nicht, dass ich jetzt mich masochistisch da aufgeile daran.
Nein, also ich finde, obwohl es ein schweres Thema war, hat es Spaß gemacht, darüber zu reden und sich zu informieren und auch zu lernen. Und vielen Dank, Quint. Vielen Dank, Daniel. Und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen.
Und vielen Dank, Mandy.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.